Okay, nochmal. Sag mal, Idris Elba.
Idris Elba. Der wird für mich immer der Stringer-Bell bleiben.
Das ist der Schuss. Ja,
der kann den Lieutenant spielen da in der Pacific Rim. Ich sehe trotzdem nur Stringer-Bell.
Und jetzt Brennerpass.
Popkultur-Podcast. Popkultur. Das ist der Brennerpass. Sie aus dem Wie dumm.
Meine Damen und Herren, die Mikros sind desinfiziert, die Betten sind gemacht, der Brennerpass ist wohl auf.
Ja.
Und er ist ein Podcast über Popkultur, Politik, Fußball und Midlife in Berlin-Mitte und Lebensmittelknappheit in Berlin-Mitte. Aber das werden wir gleich widerlegen. Wir haben nämlich, we got good news for you, Leute. Erstens mal, wir sind immer für euch da, ne? Da muss viel passieren, bevor wir nicht mehr podcasten, stimmt's, Rüdiger?
Ja.
okay, gut. bevor ich nicht mehr podcaste.
Nein, ich bin echt total committed, Bernie, alles klar, ja.
Genau. Und wir haben eine investigative Reportage für euch gestartet. Wir waren heute Morgen einkaufen und wir haben, we got good news, as we said. Don't worry, it's all gonna be okay.
Rostzwiebeln ist kein Problem.
Ja. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er... Er ist der Manifest Actor, er ist der Lowlander, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Sekundärliteratur, lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, der Breaker of Downs, der Mann mit der reizlosen Kimme, the Superman of Superfood. Jetzt zahlt sich's erst richtig aus. Er ist der Hauskatzendompteur und Carsharing-Connoisseur, er ist der Mobilist und der Militarist. Kann auch interessant werden demnächst, ne? Als Militarist. Er ist der Pornfree-Pesketarier. Ich muss natürlich sagen, Pornfree ist in solchen Zeiten schwierig, aber gut, jeder wer will.
Ja, Pornhub ist auch schon kostenlos, habe ich gehört. Für in Italien. Ja. Pornhub hat also alle freigeschaltet.
Das finde ich aber sehr nett, weil ehrlich gesagt könnten die ja jetzt auch Garten einen Reibach machen, sagt man das noch?
Ja, gerade im Pornobereich.
Ja, der Mann ohne Pflichtspieltore, der Galante, der Extravagante, der unglaublich bekannte Rüdiger Rudolph.
Guten Morgen, lieber Bernie.
Gesponsert sind wir auch in Zeiten des nationalen Notstands von der Imkerei Peschel Biederer, jetzt wichtiger denn je, denn er ist der Honiglieferant.
Unter den Honiglieferanten.
So, Rüdiger, wir waren einkaufen und die gute Nachricht vorweg, zumindest in Berlin-Mitte, gibt's eigentlich alles, oder?
Es gibt alles.
Ja, pass auf, der Clou ist folgender, nämlich unsere Bildungsbürgerschaft hier in Berlin-Mitte, Rüdiger legt seine Brezel zur Seite.
Ich lege meine Brezel zur Seite, weil wenn die hier liegt, dann fange ich an, ich kann mich nicht beherrschen. Dann
Knusperschall.
Dann fange ich an rund zu knusper Knäuschen.
Ja. Genau, also es gibt alles, aber natürlich der Bildungsbürger in Mitte, der ist natürlich so, dass er sagt, wat hier dat Müsli.
Redet der?
Ja. der sagt, das Müsli von der Bio-Kompanie ist mir aber viel zu teuer. Und Nudeln, Dinkelnudeln, hier für 2,49, kauft doch nicht bei der Bio-Kompanie, bin ich bescheuert. Und dann wird natürlich der Rewe ausgehamstert. Mhm. Vielleicht auch der Lidl, vielleicht auch der Aldi. Aber bei der Bio-Company gibt's alles. Also die Message ist quasi, zahlt, also wenn ihr euch anpreppen wollt, dann seid nicht so geizig.
Dann müsst ihr einfach ins höhere Preissegment gehen. Ja. Oder ich habe gesehen, jemand hat gepostet, Frankfurt am Main, Supermarkt, gleiche Straße, Rewe, leere Regale, türkischer Supermarkt, 100 Meter weiter, alles voll. Gleichen Produkte.
Ja, there you have it. ich habe auch einen Spezial-Prepping-Tipp, Prepping-Insider. Und zwar, Rüdiger, bei Rewe.
Ja.
Weiß nicht, ob du es gesehen hast, wir waren ja gerade da. Da werfen sie dir die gefüllten Weinblätter hinterher. Die
gefüllte übrigens Weinblätter.
Gar nicht schlecht sind von der Rewe-Eigenmarke und bis 6. Dezember halten.
Ist das, ja. Bis 6. Dezember?
Ja.
Du glaubst, okay. Da gibt's so Nikolaus, gibt's dann im Stiefel morgens gefüllte Weinblätter.
Ja, weil die müssen ja irgendwo hin.
Ich habe das mit dem Preppen gestern erst kapiert, dass natürlich Preppen auch, natürlich wenn manche Angst haben, weil sie denken, vielleicht die Lebensmittelversorgung macht schlapp. Ich glaube, viele vernünftige Preppen aber auch, weil sie denken, naja, wenn ich tatsächlich infiziert sein sollte, ist vielleicht besser, wenn ich nicht mehr einkaufen gehe.
Ja.
Das wäre natürlich dann gut, 2-3 Wochen autark zu sein.
Ja, das stimmt schon.
Und keine Leute
aber alle Leute, die hier so wohnen, haben verfügen über Familienmitglieder und so ein ausreichendes Sozialsystem, dass jederzeit jemand anderes für sie einkaufen gehen kann. Die 10 Meter bis zum Rewe.
Aber weißt du, wenn du eine vierköpfige Familie hast und einer hat Corona, sollte der Rest vielleicht auch nicht mehr einkaufen gehen.
Ja, aber dann kann der Nachbar Butter mitbringen.
Bernie, ich komme drauf zurück.
Ja, klar, natürlich.
Gut.
Naja, also pass auf. Klar, so, das sollte die Motivation sein, um sich vorzubereiten. Andererseits ist es halt so, dass ich, wenn ich die Leute mir so anschaue, die ich halt so kenne hier aus dem Viertel und so, das ist auch schon so ein bisschen, das sind die Leute, die ihr Kind gern auf nach der vierten ins Gymnasium schicken, weil sie Angst haben, dass sie dann nach der sechsten keinen Platz mehr kriegen. Das ist ein bisschen dieselbe Mentalität. Also es ist immer das Beste für unsere Bildungsbürgergesellschaft. Es ist so ein bisschen die Motivation, die auch mit dahinter steckt. Und es ist natürlich auch ein bisschen Panikmache. Aber es hat natürlich dann im Krankheitsfall den positiven Nebeneffekt, dass wirklich alles da ist.
Ja.
Können wir uns darauf einigen?
Na klar.
Gut. Ich habe ja auch, es gibt ja auch sicher viele, ich kann dir die ausführliche Anekdote jetzt nicht nochmal erzählen, aber es gibt ja auch sicher viele Väter, die zum Beispiel sagen, die wirklich Panik haben, weil sie denken so, Gott, jetzt 5 Wochen mit den Kindern zu Hause, wie macht man das? Was mache ich da? Wie geht das? Ja. Kann ich nicht doch bitte arbeiten, lieber Chef? Für uns kein Problem, Rüdiger.
Wir sind
Power-Väter.
Ja, ansonsten mit der Arbeit bei mir, kann ich sagen, hat sich erledigt auf eine gewisse Art. Ich musste mir jetzt wirklich Arbeit suchen. Also ich müsste jetzt, also meine Meinung, klar, das Theater, wo ich spiele, hat dicht bis wie alle nach den Osterferien. Mein Einkommen geht hart gegen Null.
Ja, aber das heißt doch quasi, du bist mehr denn je auf die Brennerpasshörer angewiesen.
Ich bin auf die stimmt, das wollte ich gar nicht damit sagen, aber natürlich irgendwie schon. Und klar, die Vorstellungen verschieben sich auch zum Teil, weil das Theater, die versucht auch an einer anderen Stelle nachzuholen, was natürlich dann für die anderen Kollegen wieder weniger Vorstellungen heißt. Es werden auch, sollen noch Fonds gebildet werden. Es gibt, glaube ich, schon ein gewisses Bewusstsein, natürlich hauptsächlich auch in meiner Blase, dass sozusagen freischaffende Künstler es gerade relativ hart trifft, genau wie viele andere auch. Aber ja.
Du machst ja gerne deine Comedy Stand-up-Runden.
Selbst die kleinen Comedy-Clubs. Also, naja, das ist natürlich auch sinnvoll. Ist gerade die kleinen Comedy-Clubs, wo du, ich glaube, Lachen geht ja oft Richtung Husten auch. Hm. Und da hängst du wirklich echt eng aufeinander.
Ja, okay. I understand.
Haben wir denn ein grundsätzliches? Es teilt sich ja so. Es gibt ja so verschiedene Leute, die so das alles Panik machen oder. Das muss alles nicht sein, das ist nur eine schlimmere Grippe. Grundsätzlich teilen wir aber schon, dass diese Maßnahmen, oder? So, dass wir das für sinnvoll halten. Also Social Distancing.
Ja, teile ich schon, auf jeden Fall. Einfach aus Gründen der Solidarität.
Ja.
Ich mag's nicht, glaube ich, wie undifferenziert das zum Gesprächsthema geworden ist. Also ich glaube, also manchmal habe ich das Gefühl, Regierungen, Leute, alle, wir alle, we're making shit up as we go along. Also wir wissen nicht so genau, was wir da tun und was zu tun ist. Also ich habe auch mal Leute im Krankenhaus nachgefragt, wo da so der Plan ist und so. Keiner hat so einen richtigen Plan. Und ich glaube, dass jeder so, wir machen jetzt das, ist die Vorsichtsmaßnahme gerechtfertigt, wir machen die lieber mal. Ich glaube, wir haben nicht als Gesellschaft nicht so einen richtigen Plan und das verunsichert natürlich.
Moment, das sind jetzt unterschiedliche Dinge. Also das die Gesellschaft oder die Krankenhäuser oder wir alle.
Alle. Die Politiker, die Krankenhäuser, wir Bürger, wir alle.
Naja.
Wir haben alle nicht so einen richtigen Plan, weil wir, ich glaube, es gibt keinen so ein, was du aus der Schublade ziehst und so, aha, wir haben jetzt Pandemie so und so, jetzt
genau.
Machen wir so und so.
Ja, das zeigt sich ja auch gerade, ich habe gestern was drüber gelesen, dass offensichtlich viele Länder in Südostasien es sehr, sehr gut gehandelt kriegen. Dass Taiwan oder sowas zum Beispiel bereits jetzt fallende Infektionszahlen haben. Und die haben gar nicht mal so drakonische Maßnahmen im Sinne von, also Schulen haben dicht, sondern die sind wohl sehr, also sind sehr darauf spezialisiert oder haben die Infrastruktur oder sind vorbereitet zu gucken, okay, welcher Patient war wann wo, welcher Infizierte war wann wo, welche anderen Leute waren mit im Raum. Das hat natürlich sehr viel mit Datenerhebung zu tun und damit, dass Leute auch sagen müssen, wenn sie in Kaffee gehen, okay, ich bin Person sowieso, meine Telefonnummer ist die und die, dass die kontaktiert werden kann. Aber es funktioniert und die können das, weil die das alles schon hinter sich haben, nach SARS und was alles auch in Hongkong war zum Beispiel und nach vorangegangenen kleinen, unter Umständen startenden Pandemien.
Ja, das meinte ich damit.
Naja,
ich sage
genau,
nicht, dass ich ein Fan von großem Datenaustausch und Tracking bin, aber ich sag nur, das ist mein Gefühl.
Ja, genau.
We're making shit up as we go along.
Ja, genau. Man kommt so gedanklich kaum hinterher. So erst sieht man das von der Woche, die Chinesen sind ja krass. Dann plötzlich, was ist denn da in Italien los? Und nächsten Tag hörst du dich selber reden, natürlich Schulen dicht, was? So, da geh auf jeden Fall, bist du verrückt, kannst du doch nicht hingehen.
Mein Schlüsselerlebnis war, als ich vor 2 Wochen nach Wien geflogen bin und gedacht habe, so.
Wie, du warst vor 2 Wochen in Wien? Abbruch!
ähm, vor zwei Wochen in Wien und da bei DM quasi Desinfektionsmittel kaufen wollte. Ich dachte, das wäre eine geniale Idee von mir. Weißt du, so ein Lichtblitz ging mir, ein Licht ging mir auf. Ha, jetzt immer für einen Flug hier irgendwie so ein. Und dann gab es aber keins. Ja. Und dann dachte ich so, aha, it's a thing now.
It's a thing.
Ja. Ja. Das war mein Dings. Ja, du, ganz ehrlich, mir geht's. Ich glaube, wir kommen zurecht. Ich habe nicht so wahnsinnig viel Angst um Leib und Leben. Natürlich mache ich mir Gedanken um meine Eltern, auch mir die Jüngsten. Für mich selber und meine Familie geht's. Ich habe halt aber auch irgendwie auch, ich habe halt auch teilweise noch irgendwie andere Sorgen und Probleme. Und da muss ich sagen, wenn dann Corona-Dings on top kommt, dann gerate ich schon ein bisschen in Stress, muss ich sagen. Ne? Gerade das ist jetzt auch eine Woche, wo sich dann wieder ein kritisches Datum bei mir jährt. Und da ist es eigentlich, da hätte ich gerne den Rücken frei von sowas, aber hilft jetzt nichts. Ne?
C'est la vie, ja. Geht weiter alles.
Ja, und bei uns auch geht's auch weiter natürlich ohne Fußball, was für mich ja ein bisschen eine Befreiung ist, weil wir haben ja festgestellt, in letzter Zeit war es nicht mehr so, der Bernie und der Fußball. Mhm. Aber du kannst ja trotzdem berichten, was du so gehört hast von Spielabsagen etc. Fußball. Machen wir aber dann bei Fußball
also, mit.
Ja, genau, machen wir nicht jetzt. Jetzt geht's nämlich.
Da kommt auch Rüdiger Wettet.
Ja?
Ja, natürlich.
Kann man auch auf Spielabbrüche wetten?
Nein, es war leider nicht. Nein, leider nicht. Nee, ich habe eine letzte gute Wette hatte ich noch gelandet.
Okay,
erzähl eine letzte. Von der lebe ich immer noch.
Pass auf, ich habe noch ein Einkaufsanekdote, eine letzte. Und zwar, ich war bei Lidl, wo es nichts mehr gab am Freitagabend. Mhm. Also ausgebombt. Ausgebombt sagt man nicht mehr. Aber es gab noch Beyond Burger.
Okay.
Hast du schon mal probiert?
Nein.
Für die, die es nicht wissen, es ist ein veganer Burger.
Das Original Beyond, glaube ich, habe ich noch nicht gegessen. Ja. Wobei, ich habe gegessen bei einer bekannten großen Kette und die haben, glaube ich, auch Beyond, ne?
McDonald's?
Ja, ich glaube, oder?
Nee, es ist kein Beyond.
Ah.
Eben nicht. Dachte ich auch. Ist es eben fucking nicht.
Okay, jetzt Beyond.
Rüdiger.
Was? War lecker.
Der Beyond Burger.
Wir haben eine Stimme für den besonderen Moment.
Ja. Du, der war sensational.
Ja?
Ja.
Oh.
Ja. I dig it.
Good.
I like Beyond Burger.
Okay,
I really, really do.
Ja.
Ja. Richtig Spaß gemacht.
Ja.
Richtig schön angebrutzelt in der Pfanne, ne? Ich hatte mein altes Fleischgefühl.
Ein altes Fleischgefühl. Ich krieg auch, wenn ich gehe auf die 50 zu, ich krieg auch für mich ein allumfassendes altes Fleischgefühl.
Okay. Gut, so. Wie dumm.
Ja, ach.
Nachtrag zu Flair ist verhaftet worden mittlerweile. Mhm. Also festgenommen, verhaftet. Was ist der Unterschied? Verhaftet.
Da muss ich jetzt überlegen.
Verhaftet ist schon im Gefängnis.
Verhaftet nicht, ich glaube, es ist das Gleiche. Der Vorgang, ich glaube, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Okay.
Er teilt sich eine Zelle mit Xavier Nadu, habe ich gehört.
Sehr guter Übergang.
Nicht. Ja, siehst du, ich tue, was ich kann.
Hast du gesehen, das Xavier-Video?
Nein, ich habe es mir nicht angeguckt.
Ja.
Wir Schauspieler machen das nicht. Ich will aber nichts weiter dazu sagen. Till Schweiger sagt, er wäre Team Nadu.
Das habe ich mir auch notiert. Das Tolle ist, sagt er, er wäre Team Nadu in jedem Fall, aber kennt das Video nicht.
Du, ich habe einfach mal, ich hab einen halbherzigen Versuch gestartet, es zu sehen. Hab nochmal eingegeben, Xavier Naidu Video, da kommen aber dann nur kommentierte Sachen und da kommt schon gar nicht mehr das. Und dann dachte ich, muss jetzt auch nicht die Zahlen in die Höhe treiben.
Ja, muss ich dir widersprechen. Man muss es schon sehen, weil sonst kannst du ja nicht sagen, dass Xavier ist so, er ist ein Arsch, war immer schon Reichsbürger, ich wusste es, aber dann das Video nicht gesehen haben.
Das stimmt.
Weil das ist ja auch wichtig, wie trägt das vor, was macht er genau, wie alt sieht er aus, ist es vielleicht so von...
Okay.
Also pass auf, das Video ist 2 Jahre alt.
Du, ab und zu tue ich das auch. Ich erinnere dich dran, ich habe das komplette Höcke-Sommer-Interview gesehen, ja?
Ja.
Jetzt, also wollen wir nicht mal hier so,
ja. Nein. Ich sag dir nur, in dem Fall ist es wichtig.
Gut.
Weil, wenn wir darüber reden. Aber pass auf. Ich gebe jetzt mal ein Songtext. Ich habe es gesehen, 2-mal sogar. Aber ich gebe jetzt mal ein Songtext Xavier, was da kommt.
Gut.
pass auf. Es ist natürlich was wirklich auf jeden Fall, mit der Idee von Rassismus spielt. Pass auf. Willst du den Text hören?
Natürlich.
Rüdiger? So, wo ist er denn jetzt? Wo ist er denn jetzt? Hier kündigt der Merkur.de groß an, Songtext.
Siehst du, so ist das nämlich.
Ja. Und hier kommt nichts, ne?
Mhm.
Ja, okay. Aber auf jeden Fall heißt es, dass an die kritische Stelle in dem Lied ist, dass an jedem Tag der Gast den Gastgeber tötet. Und egal, wie sehr ich das jetzt im Grünemeier-Style vorknödel, es ist einfach eine Behauptung, die nicht stimmt. Und also ich meine, ich kann natürlich in Liedern auch sagen, ich liebe dich, Rüdiger, und in Wirklichkeit stimmt's nicht. Aber ich finde, mit solchen Dings muss man natürlich ein bisschen vorsichtiger umgehen. Also, dass man mit Gast, der jeden Tag einen Gastgeber umbringt, auf Geflüchtete anspielt, da kann man nicht sagen, das wäre nicht so gemeint. Man kann auch nicht sagen, es ist nicht so gemeint, wenn man irgendwie Fremde als Wölfe bezeichnet. Und weißt du, was man am allerwenigsten kann und was ich, finde ich, selber am meisten vorwerfen muss, dass diese Statements, diese Pressestatements, die danach rauskommen, immer sowas von absolut ausweichend, feige, transparent sind und dann die dümmste Ausrede von allen tatsächlich ist, das Ding ist schon 2 Jahre alt. Weil was bedeutet denn das? Hey, vor 2 Jahren war es völlig okay, ein bisschen rassistisch zu sein. Wir haben ja jetzt andere, das ist wie mit MeToo, ne? Naja, natürlich habe ich hier der Kollegin am Arsch gefasst, aber es war 2003, Leute. Mhm. Zeiten haben sich geändert. Wussten wir ja damals. Wir wussten doch damals, 2018, nicht, dass man nicht rassistisch sein darf.
Den Gedanken zu sagen, na gut, das ist schon ein bisschen her, mittlerweile hat er sich vielleicht geändert, hat sich was geändert, den muss man dann schon den anderen überlassen. Also man kann sich einfach nur eigentlich dafür entschuldigen und den so und das.
Ja, und dann kommt vielleicht auch jemand und sagt, okay. Nee,
gut, es ist ja auch schon ein bisschen her und mittlerweile ist er ein anderer. Aber dasselbe sollte man nicht übernehmen.
Nee, absolut. Und es ist wirklich schwer, diesen Songtext zu googeln, muss ich so tatsächlich sagen. Ja, ich versuche es jetzt hier schon seit wir drüber sprechen. Ja, pass auf. Ihr seid verloren. Ihr macht nicht mal den Mund auf für euch. So nehmt Tragödien ihren Lauf. Eure Töchter, eure Kinder sollen leiden, sollen sich mit Wölfen in der Sporthalle umkleiden. Und ihr steht seelenruhig nebendran. Schaut euch das Schauspiel an, das euch alle beenden kann. Weit und breit ist hier kein Mann, der dieses Land noch retten kann. Hauptsache, es ist politisch korrekt, auch wenn ihr dran verreckt. Und nochmal, ich habe fast alle Menschen lieb, aber was, wenn fast jeden Tag ein Mord geschieht, bei dem der Gast dem Gastgeber ein Leben stiehlt? Da muss ich harte Worte wählen, denn keiner darf meine Leute quälen. Und wenn doch, der Krieg ist mit mir zu tun. Lass uns das beenden, und zwar nun. Xavier ist eh ein wahnsinnig schlechter Texter, das wird auch da wieder deutlich. Aber ja, was sagst du dazu?
Ja, das also. Ich finde auch. Es fühlt mächtig in allen Narrativen der Rechtspopulisten.
Und wenn Xavier sagt, hey Leute, ich bin kein Rassist, ich bin selber gehänselt worden als Kind, was übrigens keine gute Ausrede ist, weil ich glaube, es gibt 1000 Beispiele, wo auch Leute aus dem Ausland oder mit Migrationshintergrund schikaniert werden als Kinder und dann andere Leute schikanieren oder sich die Volksgruppen untereinander nicht verstehen. Also das ist keine Ausrede, also das ist kein Zertifikat dafür, dass man kein Rassist sein kann. Rassismus wird daran gemessen, wie man spricht und wie man sich benimmt.
Ja. Und welche Lieder man singt.
Und welche Lieder man singt, sehr gut, genau. Und ich finde, das ist einfach, also der Text ist einfach sehr braunmatschig und den braucht niemand. Und das ist völlig egal, hat ja mit Brothers Keepers auch einen Songs gegen Ausgrenzung gemacht damals. Mhm. Erinnerst du dich, Brothers Keepers?
Nein.
Das war so eine Künstlerformation, so wie Söhne Mannheims.
Okay.
Ich glaube, Sammy Deluxe war auch dabei damals. Ja. Kann mich auch irren, liebe Hörer, schreibt mir mal wieder, was ich für einen Unsinn rede. Aber ist ja egal, was er gemacht hat. Wenn das scheiße ist, dann bleibt es scheiße. Mhm. Weißt du, die Summe davon ist scheiße. Also, und sich dann so rauszureden, ist halt auch irgendwie feige. Außerdem darf man nicht vergessen, dass Xavier vor Reichsbürgern aufgetreten ist. Und ich recherchiere gerade so ein bisschen zum Thema braune Esoterik für einen anderen Podcast. Und ich sage dir, mit den Reichsbürgern ist nicht zu spaßen. Vor denen tritt man nicht eh mal aus Versehen so bei einer Rede auf irgendwie. Auch nicht 2015 oder wann das war. Das sind schon alles auch keine Zufälle. Da steckt schon auch eine gewisse ideologische Ansätze dahinter, die nicht okay sind.
Ja, absolut, glaube ich auch.
Und da kann Til Schweiger 15 Mal für dich bürgen. Aber Til Schweiger ist halt auch ein bisschen ein Dummkopf.
Ja.
Muss man leider sagen.
In der Beziehung glaube ich ja.
Ja. Okay, gut. So, zum Thema Kultur. So, es ist ja viel so, dass Leute sagen, Mensch, jetzt kann ich nicht mehr rausgehen. Was mache ich die ganze Zeit?
Die Antwort lautet natürlich.
Brennerpass hören.
Und?
Netflix gucken.
Netflix und, genau, streamen.
Und Switch spielen.
Ich habe auch schon die Verschwörungstheorie gehört, dass alles von Disney initiiert wurde, damit jetzt alle sich ein Abo beschaffen für Disney Plus.
Ja,
das ist nicht ganz ernst gemeint. Aber ja.
Ja, aber ich bin dabei.
Ja, Bernie, wir müssen Stay-at-Home-Stocks. Stay-at-Home-Stocks ist mittlerweile ein Begriff. Aktien von Firmen, die Dinge produzieren, die oder anbieten, die du zu Hause nutzen kannst in Zeiten der Corona.
Ja, okay.
Gut.
Ja.
Gut.
Also erstmal, ich bin out on Westworld, gucke ich nicht.
Ja.
Muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir eine Zusammenfassung angeschaut von dem, was in Staffel 2 passiert ist. Oder durchgelesen. Mhm. Und habe sofort noch weniger verstanden, als ich dachte, dass ich wüsste noch von Staffel 2. Und dann dachte ich, that's too convoluted for me. Und passe bei Staffel 3.
Obwohl Westworld wäre auf Sky, ne?
Ja.
Das wäre jetzt dritte Staffel?
Ja. Mhm. Okay. Obwohl es jetzt ein bisschen mehr streamlined, stringenter erzählt sein soll alles, aber I'm out.
Okay.
Ich habe mich verloren mit Staffel 2. Eigentlich schon mit Staffel 1. Aber ich habe eine neue Leidenschaft, Rüdiger.
Oh, Bernie.
Leider kann man es momentan nur auf Hulu gucken, dann bräuchte man einen amerikanischen Account.
Ja.
Devs.
Wie?
Devs.
Aha. Devs.
Alex.
Taube?
Nein. Devs. Taube?
Nee, jemand ist Dev, ist er taub.
Ach so, Devs also, nein, Devs ist quasi D-E-V-S, so wie Entwickler.
Ah.
Developer.
Ah.
Pass auf, wir haben damals einen Trailer zusammen gesehen, du warst nicht so begeistert.
Ja.
Du hast gesagt, oh, das kommt dir ein bisschen artifiziell vor.
Ach, richtig, genau.
Alex Garlands neue TV-Serie, Miniserie.
Ja.
Ja, genau. Es geht quasi um, spielt im Silicon Valley, ein Tech-Unternehmen, eine Mystery im Tech-Unternehmen. Es kommt quasi ein Programmierer ums Leben und seine Freundin ermittelt, quasi schaut, was für eine Verschwörung sich dahinter
verbirgt. Ja, ich erinnere mich wieder an das Feeling des Trailers, ja.
Ich finde das Design Hammer, ich finde die Schauspieler toll, ich finde es hat unglaublich irre gute Landschaftsaufnahmen von San Francisco, die sowas Unwirkliches haben. Es ist sehr spannend, es macht ein Mystery auf, löst das Mystery sofort auf, also quasi den Fall und dann denkst du, okay, jetzt alles gesagt, oder? Aber dann entblättern sich die Ebenen dahinter langsam. Ich habe 3 Folgen gesehen, it's a fucking blast, I love it.
Okay.
Es ist so auf Ästhetik getrimmt, dass es durchaus noch die Chance gibt, dass es quasi so ein bisschen aus der Spur kippt irgendwie.
Ja, deshalb bin ich ein bisschen dran abgeprallt, aber.
Ja, also das kann durchaus noch passieren, aber bisher muss ich sagen, hält die inhärente Logik und auch der Dialog und die Texte.
Der Schönheitsstand.
Der Schönheitsstand, hast du schön gesagt, ja. Genau. Ich muss dazu sagen, dass ich auch ein paar Schauspieler wirklich sehr gerne zugucke. Nick Offerman, den manche von euch vielleicht als Parks and Recreation kennen. Das ist der Chef da. Kennst du Parks and Recreation?
Ich weiß, dass es das gibt. Ich weiß, dass ich das gucken müsste. Ich habe es
sehr lustiges Sitcom. Ja. Der spielt da den Software-Chef.
Ja.
Den gucke ich gerne zu. Und die Hauptdarstellerin, wenn ich mich nicht irre und nicht falsch ausspreche, ist Sonoya Mizuno.
Okay.
Eine Japanese-born British Actress,
okay.
Die mir sehr gut gefällt, meine ich jetzt nicht optisch, sondern die, finde ich, das sehr glaubwürdig spielt und auch so verschiedene Levels noch auch entpuppt sich, also verschiedene Charakterzüge, was ich immer mehr auch bei der so rausbildet im Verlauf von, was ich ganz interessant finde, dass der Charakter, man denkt am Anfang, okay, Programmierer-Nerd, Frau, ganz umrissen, aber da kommt noch viel mehr, wird noch viel mehr zu Tage gefördert und ja, also ich bin ganz begeistert von Devs, aber es ist schwer zu sehen.
Okay.
Ich habe einen Buchtipp.
Ja.
Und zwar, ich war neulich auf einer Lesung und vielleicht war es schon Corona-bedingt, dass keiner da war. Es war letztlich, waren da der Autor, sein Übersetzer,
ja.
Ich, die Buchhändlerin, ein Fan aus Polen und die Betreuerin von der Agentur oder vom Verlag für den Autor.
Und, genau.
Und dann kam noch jemand von Weiß mit seiner Freundin.
Ah.
Der war aber Kumpel vom Autor. Der Autor heißt Szymowit Czerek, glaube ich, Pole. Ja. Hat ein Buch geschrieben namens 7. Darin geht es um einen, Rüdiger, ich glaube, das wird dir sehr gut gefallen. Mhm. Es geht um einen Roadtrip von Krakau nach Warschau über die alte Bundesstraße, die wir jetzt nicht kennen, das ist nicht Polen. Und immer wieder in Zwischenstopps hält er an. 2015 schon entstanden, hält er an, oder 2013 hat er es geschrieben, 2015 ist erstmals erschienen, jetzt auf Deutsch, und hört so, wie sich Leute unterhalten. Es ist quasi so eine präapokalyptische Stimmung, jetzt nicht wegen Corona, sondern einfach so die Umbrüche auch im Land, die politischen, und zeichnet das alles ein bisschen vor, was sich dann später politisch auch so entwickeln wird in Polen. Und es ist düster und es hat so ein bisschen was, es hat was Surreales.
Ja.
manchmal was Übernatürliches, aber es ist eigentlich auch, du lernst die polnische Volksseele ein bisschen kennen dadurch. Und ich war ja vor kurzem auch zu Recherchezwecken in Polen mal kurz, in Słubice, und hab mit ihm auch darüber gesprochen, und da haben sich unsere, wir haben viel Gemeinsamkeiten entdeckt. Es fing schon damit an, dass er was vorgelesen hat, dass der sein Übersetzer das Intro vom Buch vorgelesen hat. Es war ein Iron Maiden Zitat. Mhm. Und ich nach 3 Sekunden geschrien habe: Moonchild! Mhm. Und er so: Yeah, man!
Ja.
Und ab da waren wir Freunde.
Toll.
Ja. Also Szymowit Zerec mit 7 heißt das Buch.
Okay. Es erscheint? Ist schon erschienen?
Ist schon erschienen, ja.
Okay.
Ja. Ich Verlag habe ich jetzt vergessen, aber könnt ihr.
War das in der Buchhandlung deines Vertrauens?
Ja, in der Buchhandlung Montag.
Ja.
Ja. Da könnt ihr übrigens ruhig mal hingehen. Ich glaube, die haben noch offen.
Die haben offen und packen auch selber Pakete mit Büchern, die sie dir nach Hause bringen oder schicken.
Wirklich?
Ja. Haben sie auf ihrer Webseite, auf ihrer Facebook-Seite.
Ja, das muss ich jetzt mal deutlich empfehlen, ne?
Ja.
Eine meiner besten Freundinnen, Daniela, führt diese Buchhandlung mit, und das ist fast manchmal mehr ein Café als eine Buchhandlung, muss ich sagen. Aber auch ganz toll, was feministische Literatur betrifft. Aber die beraten einen wirklich, die beraten die Hölle aus euch raus, ne? kann man sagen. Also eine tolle Buchhandlung. Ja. Ist in der Pappelallee in Berlin.
Ja.
Okay. So, wir haben Musik gehört.
Du, ich empfehle noch kurz ein Buch, weil du feministische Literatur sagst.
Natürlich.
Unsere Freundin Liv Strömquist, hier die feministische Comicautorin, kommt die Tage ein neues Buch raus. Das, ich hab's schon, ich hatte schon das, die Möglichkeit, es zu lesen. Ich kann es mal wieder nur jedem sehr ans Herz
legen. Ja, das letzte hat mir nicht gefallen. Wie hieß denn das nochmal?
Das letzte habe ich nicht gelesen.
Hm. Wie heißt das neue jetzt?
Das neue heißt. Ja.
Das hätte, Google doch mal.
Nicht Ström.
Genau. Wir müssen unter die Rechner auch mal was unterlegen. Ich mach's auch immer nicht, weil man den Tisch so vibrieren hört, wenn man in die Tasten haut.
Ich, warte mal.
Ja. Oh. Gut, so kann man auch Zeit in den Podcast.
Ja, komm, dann erzählen wir doch noch was.
Ja, wir erzählen das. Wir haben Sledgehammer Special gemacht, Rüdiger.
Oh, Sledgehammer, ja, das haben wir beide gesehen.
Ja, wir haben ein Sledgehammer Special gemacht. Wir haben nämlich erst, Harry Styles war vor kurzem in der Late Night Show von, wie heißt der nochmal? Vergesse es immer. Howard Stern,
ja, der berühmte Radiomoderator.
Ja, genau. Und hat Sledgehammer performt, weil er den Song einfach gerne mag.
Ja, weil er sagt, es wäre der bestproduzierteste Song überhaupt.
Ja, und das war's dran.
Das hat mich auch überzeugt.
Ja, und Harry Styles singt eh gerne auch Classic Rock. Harry Styles macht jetzt auch Classic Rock, kann man so ein bisschen sagen.
Ja.
Ist so eine Mischung zwischen Elton John und Foreigner, ist er irgendwie?
Ja.
Foreigner macht da irgendwie so Songs.
Ach, also der hat echt ein breites Spektrum, muss man sagen.
Ja.
Auch modisch, finde ich, greift er auf verschiedene, sag ich mal, Classics zurück. Er hatte so einen ganz süßen, hat einen Pullover an, aber darunter ein Hemd, da guckte nur der Kragen vor, was so ein Oma-Kragen.
Ja, und dann aber auch noch so eine
mit so Spitze und sowas.
Oma-Kette ein bisschen dazu.
Ja, ja. Also er sah, ja.
Ja, putzig sah aus.
Ja. Ja. Ich mag ihn wirklich gerne. Ich mochte auch seine Band sehr gerne.
Ja.
Sie waren zu fünft.
Überwiegend Frauen.
3 Frauen und mit Harry 2 Jungs. Mhm. Und ja.
Haben eine fantastische Sledgehammer-Cover-Version gemacht.
Ja.
Und da konnte ich natürlich nicht umhin, mir sofort einen alten Peter Gabriel-Auftritt anzugucken.
Mhm.
Und es war auch fantastisch. Das Charisma von Peter Gabriel hatte ich nicht mehr. Ich habe es natürlich in den 80ern auch ihn gesehen und gehört. War ein Fan, habe auch das Album habe ich geliebt. Hör es auch jetzt tatsächlich noch.
War einer meiner ersten Schallplatten, ja.
Aber ja, eine meiner ersten Kassetten damals. Mir war aber nicht bewusst, wie fucking charismatisch der auf der Bühne ist. Das habe ich vergessen.
Ja.
Findest du es nicht?
Ich finde ihn schon charismatisch, aber er ist, im direkten Vergleich mit Harry Styles kann ich es besser benennen. Ich finde Harry Styles, also natürlich, klar, sollte er auch zeitgemäßer, weil er auch noch so ein bisschen noch so ein bisschen Humor da reinbringt. Das ist jetzt, was hat Humor in Sledgehammer zu suchen? Vielleicht nichts, aber.
Aber wo bringt denn Harry Styles da Humor rein in der Performance?
Ich kann dir die genaue Stelle benennen sogar. Okay. Zum Beispiel, Open Up Your Fruit Cage.
Ja.
Wo Peter Gabriel 1:1 nur sozusagen die Beine breit macht, um diese Metapher noch sehr zu verdeutlichen. Und Harry Styles geht nur so ein Lächeln durchs Gesicht. Okay. Weil er weiß, es ist diese kleine Anzüglichkeit, das ist der Unterschied, mehr ist es nicht.
Gut, das ist ja eher Taktgefühl als Humor, finde ich, von Harry
Styles. Ja, ein bisschen, aber das geht mir in dem Fall bei Peter Gabriel ein bisschen ab.
Ja, okay. Ich sag nicht, dass ich die Bühnenperformance genau so auch machen würde, wenn ich Peter Gabriel war, aber ich finde er wirkt manisch.
Ja.
Und charismatisch, das war mir so nicht mehr bewusst. Vor allem, weil ich ihn nämlich mal, ich glaube 1991, dann schon mit Glatze ein bisschen mehr Bauch gesehen habe auf einem Festival und mir aus der Zeit auch nochmal ein Video angeschaut habe mit Sledgehammer. Das ist das Lied langsamer und Peter Gabriel ist auch langsamer und alles ist irgendwie ein bisschen dröger geworden.
Ja.
Und also was so, ich glaube, dieses Derwischhafte an ihm, das hat mich fasziniert nochmal im Nachhinein. Und wie gut die Band auch live gespielt hat.
Ich weiß ja, dass Kate Bush irgendwann mal über Peter Gabriel gesagt hat, über eine andere Frau. Sagt, sie wäre eine der wenigen Frauen, die dem Charme von Peter Gabriel widerstanden, stehen konnten. Da habe ich gedacht, ach was, Peter Gabriel, sieh mal an.
Don't give up.
Frustriert sich eigentlich auch manchmal, dass Leute, die wir toll finden in dem Alter, das wir jetzt haben, dass wir über die sagen, ja, da waren sie halt schon nicht mehr so toll wie damals, als sie jung waren?
Nee, das frustriert mich nicht, das stimmt mich, aber ich bin mir dessen voll bewusst.
Ich
gucke auch manchmal in den Spiegel und denke mal, so toll bist du jetzt gar nicht mehr.
Das ist wichtig. Das muss man. Aber Bernie, ach, du bist schon okay. Ja. Oh Gott, ist das hier ein White Dude Podcast?
Ja.
Bertie, ich klopfe dir auf die Schulter.
Ja, jetzt,
ich habe das Thema angefangen, mein Fehler.
Ja, ich habe es jetzt, wollte es bei der Selbstkritik belassen.
Gut.
Aber gut, wir bauen uns gegenseitig auf, weil wir haben es ja so nötig. Wir sind ja so arm dran, ne? Wir weißen Cis-Männer.
Und wir lesen Liv Strömquist, das Buch heißt Ich fühl's nicht.
Ich fühl's nicht. Worum geht's für dich?
Ich fühl's nicht. Es geht natürlich wie immer um die Liebe. Und der Aufhänger ist diesmal, was sehr lustig ist, unser guter Freund Leonardo DiCaprio, der, wo einfach nur relativ, einfach mal kurz hintereinander aufgezählt werde, welche Freundin er in welcher Zeit hintereinander hatte. Und immer das Pressedementi dazu, warum man sich getrennt hat und dass man natürlich Freunde bleibt. Und das offensichtlich, das natürlich, das schreibt sie auch immer rein, ist natürlich, man weiß natürlich nicht, was war und sonst was, aber das so ein bisschen so ein Phänomen ist halt dieses, ich fühl's nicht. Also offensichtlich, so das, was früher auch mal ein Ideal war, so diese verzweifelte Liebe der Wärter, der was ich was alles, oder an der Liebe zu verzweifeln, scheint jetzt nicht so gerade so das Ding zu sein unter Prominenten vielleicht. Darum geht's.
Ja. Also, dass man quasi weniger Gefühle investiert.
Ja, und zum Beispiel auch, oder auch so die Frauen halt. Das war zum Beispiel, also aus der Haltung früher, dass Frauen relativ abhängig sind von Männern, haben Frauen sich emanzipiert. Ich zitiere jetzt nur, indem sie halt gesagt haben, ich brauche dich nicht, I can walk away, so. Also verschiedene Beyoncé-Songs gibt's dazu oder Madonna, die sagen, ich bin selber stark, aber das kann es vielleicht auch nicht sein. In der Liebe ist es vielleicht okay, wenn der eine den anderen mal zu Anfang mehr liebt, oder man kann sich von der Liebe des anderen überzeugen lassen, oder vieles ist möglich.
Das rührt mich.
Ja?
Ja.
Das rührt dich?
Ja, das stimmt, weil Liebe natürlich auch Schwäche ist und nicht nur Stärke demonstrieren.
Genau, und das.
Und Liebe ist so ein Wettbewerb geworden auch.
Und das gefällt mir sehr an dem Livestream-Kursbuch, dass es so ein Plädoyer für die Liebe ist, die nicht effizient sein muss oder austariert oder.
Ich kenne jemanden, der hat früher viel mit alten Leuten gearbeitet.
Ja.
Und hat sich da immer Sachen erzählen lassen, wie die Ehen halt so sind und so. Und hat gesagt, also eine Frau, die hat mir das erzählt und hat gesagt, sie ist immer mit dem Gefühl da rausgegangen, vielleicht, also die ist eigentlich auch jemand, die sagt, Mensch, ja, wenn es irgendwie eh scheiße ist oder Beziehung so, dann lass es oder so. Aber sagt, die Geduld und auch die Akzeptanz, und wir ziehen es halt jetzt zusammen durch, die nächsten 30 Jahre oder so, und da ist ihr oft so eine Toleranz gegenüber von den alten Leuten gegenüber ihren Ehepartnern. Er hat so eine Toleranz, eine liebevolle Toleranz entgegengeschlagen, wie sie gesagt hat, die findet man so wahrscheinlich nicht mehr in der Gesellschaft. Und das ist was ganz Rührendes gewesen irgendwie.
Naja, und es beginnt
Sticking together.
Ja, und es beginnt auch mit der Fähigkeit, im anderen überhaupt jemand anderen zu erkennen und nicht ein Spiegelbild deiner selbst. Also ein typisches Phänomen unserer Zeit ist ja, dass wir heute weniger Fotos machen von Leuten, die wir geil finden, sondern lieber mehr Selfies machen.
Ja, weil wir projizieren, alles, was wir tun, ist quasi nur eine Projektion von unseren eigenen Bedürfnissen, Wünschen und Ängsten. Und das ist natürlich, das projizieren wir aufs Hamstern, das projizieren wir auch aber auf unseren Partner einfach auch, ne?
Na gut, die gute Liv Strömquist, finde ich, hat sehr viel dazu zu sagen. Es ist sehr unterhaltsam. Ich kann das mal wieder nur empfehlen. Es erscheint jetzt in den nächsten Tagen.
Kommt in unsere Shownotes.
Genau.
Rüdiger, du hast mir noch eine Stand-Up-Comedian empfohlen,
ja.
Taylor Tomlinson.
Pass auf, ich habe zwei verschiedene Stand-Up-Comedians, also jetzt auch für das, was mache ich während der Corona-Ferien zu Hause, vielleicht schon als Streaming-Tipps. Es sind zwei sehr tolle Comedy-Programme rausgekommen vor kurzem. Genau, einmal Taylor Tomlinson, hast du reingeguckt?
Ja,
hab ich. Hat sie gefallen?
Rüdiger, ich fand ein paar Sachen ganz gut, ich sag dir gleich, was ich gut fand, aber generell, ich bin ein bisschen durch mit Leuten, die über ihr Sex- und Privatleben sprechen, Comedians.
Ja.
Ist mir... brauche ich Pause.
Genau, okay.
Okay, ja. Gut fand ich, aber was ich wirklich gut fand, ist, sie hat eine Szene gesagt, wo sie gesagt hat, ihr Freund erzählt ihr, du, ich war bei Starbucks und hat mir die scharfe Bedienung hier ihre Nummer gegeben, aber weißt du was, ich habe nicht angerufen. Und sie dann so, Soll ich ihm jetzt, ich muss ihm jetzt dankbar sein. Und dann spielst du dir so, oh my God, I'm so great, oh. Und
dann weint er dann auch. Das spielt sie alles wahnsinnig gut. Das ist eine ihrer ganz großen Qualitäten. Man muss vielleicht dazu sagen.
Bin ich fertig.
Ja, ja,
bin ich fertig. Und was, dann kommt nämlich noch an, dann setzt sie eins drauf und dann macht sie nämlich so, dann dreht sie den Spieß um und sagt so, so Freundchen, pass mal auf. Wenn ich Sex haben will, weißt du was, da bin ich nicht angewiesen auf irgendeine scheiß Telefonnummer von irgendeiner scharfen Bar, dann stehe ich mich an die Bushaltestelle.
Ich gehe einmal um den Block, ja, genau. Ja. Genau. Ja, und dann wird sie sehr derb, ne?
Ja.
Ja.
Und das fand ich ein gutes, fand ich einen guten Moment. Ansonsten war es mir so ein bisschen zu privat. Ich fand auch so, ich fand es ein bisschen zu, was ich gut fand, dass sie immer wieder gesagt hat, sie ist so eine, wenn sie so gemacht, was für so eine crazy Bitch ist und dann wieder so zurückgerudert ist und gesagt hat, ist eigentlich Quatsch, so bin ich nicht.
Ja, ja, genau.
Das fand ich gut.
Dieser Witz ist mir selber unangenehm, ja.
Ja.
Genau, ja.
Das fand ich gut. Ansonsten war es mir einfach, ich fand sie sympathisch, ich fand sie einen guten Rhythmus, guten Flow.
Ja.
Mir war es einfach nur zu viel Private Stuff halt eigentlich.
Du magst das nicht so gerne, ne?
Nein.
Ja.
Nee.
Na gut.
Was so überhand nimmt, deswegen.
Ja.
Vor ein paar Jahren fand ich es gut, dass Comedians mal angefangen haben, von sich selbst zu erzählen, aber ich finde, es wird zu viel.
Naja, ich finde, weil sie der ganzen Sache, finde ich, ein paar sehr, sehr gute Sichtweisen abgewinnt. Und auch so, und eine weitere Stimme ist so auch für das von der weiblichen Seite zu sehen. Man muss dazu noch sagen, die junge Frau ist 26. Das heißt, ich glaube, das Programm heißt auch Quarter Life Crisis. Also im Unterschied zur Midlife Crisis.
Ja, aber da bin ich schon, also den Titel habe ich auch gelesen, ja. Da war ich schon raus. Wenn du es mir nicht empfohlen hättest, weil Quarter Life Crisis mich nicht interessiert. Mich interessieren keine Krisen.
Ja.
Ich bin in einer Lebenskrise und mache ein Stand-up.
Findest du das kokettierend, oder?
Boah, das hängt davon ab. Kokettieren, nee, mir ist einfach zu viel jetzt. Mhm. Alle haben Krisen und sprechen drüber. Die einen haben Dating-Krisen, die anderen haben irgendwie, ich habe zu viel Sex, ich habe zu wenig Sex und so. Rüdiger, guck dir die Comedians an, die wir in den Stand-Ups anschauen. Mhm. Alle erzählen über ihre Krisen, meistens geht's ums Dating oder so. Ist mir einfach zu viel. It's been done.
Okay, jetzt habe ich einen Comedian für dir, der redet nicht über seine Krisen, ein bisschen vielleicht. Irgendwo braucht man ja auch einen Anfänger.
Über allgemeine Krisen.
Über allgemeine Krisen. Ja. Marc Maron.
Ja.
End Times Comedy.
Ja.
End Times Fun,
wollte ich gerade korrigieren. Ist schlecht gealtert vom Titel her, ein bisschen? Oder gut gealtert, je nachdem?
Naja, also irgendwie auf eine gewisse Art, es ist fantastisch gealtert. Er wünscht sich ja wirklich die große Krise herbei.
Mach ja einen Scherz.
Ach so, okay.
Weil ich sag, es ist entweder sehr schlecht oder sehr gut gealtert.
Ja, genau. Na gut, also es geht um Endtimes, um apokalyptische Vorstellungen und das Programm hat er ja aufgenommen, sag ich mal, vor Corona oder so, oder schien das vielleicht gerade so am Horizont.
Hm. Ja. Ich finde.
Hast du's gesehen?
Ja. Ich hab reingeguckt.
Ja.
Ich schaffe immer nur so eine, ich habe ja noch andere Prioritäten.
Mhm.
Ich muss ja Devs gucken.
Ja.
Und 1000 Sledgehammer-Versionen. Aber ich habe reingeguckt, so 4 Stunden, 20 Minuten. Anfang und Mitte so ein bisschen.
Mhm.
Und ich sag dir was, ich finde Marc Maron, ich sag dir was Positives und was mich nicht richtig gestört hat, aber was, wo ich es anstrengend fand.
Ja.
Ich finde Marc Maron, ich finde super, dass er nicht so auf, das mag ich sehr gerne, wenn jemand nicht so auf Pointe erzählt, sondern einfach mal, die Anekdote ist manchmal wichtiger als die Pointe, auf die sie rausläuft. Das finde ich sehr angenehm.
Ja. Ich mag auch sehr gerne, wenn er ein Thema neu beginnt und etwas sagt, was erstmal damit scheinbar nichts zu tun hat. Und dann kommt mehrfach vor im Programm, dann sind Leute, I'm getting there. Also nach dem Motto, ihr werdet schon sehen, worauf das hinauslaufen wird.
Ja. Er, glaube ich, macht auch mal so einen Übergang und sagt so, my mother is still alive oder irgend sowas. Und dann meint er so, okay, ist falscher Tonfall.
Das ist sehr lustig, ja.
Ja.
Ja, wrong tone, ja.
Ja. Ja. Anstrengend finde ich ihn, wenn man ihm lange zuhört, es klingt so wie so ein dauerhaftes Genörgel, so ein bisschen. Das finde ich ein bisschen, man muss Pausen machen, finde ich.
Ja, bin ich bei dir. Ja, naja, ja. Obwohl, ich habe es auch gemacht, ja.
Ja, aber du bist ja auch ein Superfan.
Ich bin ein großer Fan von ihm. Ich fand das Programm vorher lustiger. Wenn man ein Comedy-Programm, ich meine, er hat schon im letzten Programm gesagt, ich weiß gar nicht, ob das noch Comedy ist, was ich hier mache. Was natürlich damit zu tun hat, was du gerade beschreibst, es geht gar nicht so um die Pointen, sondern er hat ganz schön eine Message.
Ja, aber so. das ist, finde ich, die größere Kunst als nur auf Pointe zu schreiben.
Finde ich auch. Also ich finde, er ist auf jeden Fall auf einer Mission, er wirkt dadurch, finde ich, als Stand-Up-Comedian würde ich jetzt ganz sagen, wenn ich das so sehe, ich finde ihn lustigerweise dadurch ein bisschen gehetzt, komischerweise. So, es treibt mich an. Was ich interessant finde, ist, er redet ja lustigerweise am Anfang über seine Bekanntheit. Er ist im Moment, glaube ich, bekannter denn je. Er ist, glaube ich, sogar drin. Er muss eine kleine Rolle haben in diesem Ding. Ich weiß nicht, ob du das auf Netflix auch schon angeboten bekommen hast, von Mark Wahlberg, dieses Spencer-Ding.
Ja,
da muss er eine Rolle drin haben. Guck ich nicht. Er ist im Joker-Film, ist er kurz drin.
Ja, da haben wir ihn gesehen. Ne?
Da haben wir ihn ja gesehen, das ist auch sehr gut. Er hat Glow gemacht. Und trotzdem hat er sich offensichtlich entschieden, für sein Netflix-Special es in einem relativ kleinen Theater zu machen. Also ich glaube, er hätte keine Probleme gehabt, in einer größeren Stadt irgendwie auch 1000 Leute da voll zu machen, mindestens. Er macht es in einem 270-Plätze-Theater in ich glaube, in San Francisco. Und
also, wo Devs spielt.
Ja, Devs. San Francisco, alles klar. Ich
wollte nur eine Devs-Referenz
und
reinbringen.
Er ist fürchterlich angezogen, finde ich. Was denkst du?
Da war ich, als er auf die Bühne kam, dachte
ich. Du magst ja Westen ganz gerne.
Ja, als er auf die Bühne kam, dachte ich so.
Aber die Weste an sich ist ein bisschen kacke.
Ja, die Weste ist kacke, aber pass auf. Erst habe ich die Weste nicht genau gesehen, dann dachte ich, okay, das war mein Outfit 2014.
Ja.
So hatte ich auch Weste, Hemd.
Wobei du gingst ja mehr in die Randall Givens Westen.
Ja, das stimmt. Ja, aber genau. Und dachte ich eigentlich, okay, gerade für sein Alter. Und dann habe ich die Weste gesehen und dachte mir so, na, vielleicht doch nicht.
Ja.
Und dann dachte ich, aber gerade doch.
Ja. Ich glaube, es ist ein ungutes, doppelt sich ein bisschen mit dem Nörgeln, finde ich.
Ja, okay,
gut. Aber es ist natürlich viel mehr als Nörgeln, was er macht, du lieber Himmel. Also, das Ganze läuft drauf hinaus auf dieses End-Times-Comedy. Er hat am Ende wirklich eine apokalyptische Version, wie die Welt zu Ende geht. Und ich sag nur so viel, Mike Pence kommt sehr deutlich drin vor. Ich finde, das kriegt George Carlin-Qualität. Also, es ist derb, es ist, ja, und es ist auch sehr aktuell geworden. Ich empfehle es.
Ende habe ich nicht gesehen, da gucke ich nochmal rein.
Ja.
Okay, ja, fantastisch, Rüdiger Mensch. Gut aus, gute.
Bin ich schon wieder nicht unangenehm aufgefallen?
Nein, ich finde, pass auf, ich sag's jetzt mal, ich meine das nicht als Kritik. Doch, manchmal meine ich es als Kritik.
Ja, ich weiß.
Aber eher bei Sachthemen und bei Fußball.
Ah, ja.
Wenn du deiner Begeisterung so richtig Ausdruck verleihst und auch ausführlich über ein Thema referierst und begründest und so, dann steckst du mich mit an.
Aha.
Und sicher auch die Hörer. Das ist
okay.
Gut. Das ist toll. Manchmal will man Sachen unterbringen und sagt, ja, das ist ganz gut, das habe ich gesehen, aber jetzt okay zum nächsten Thema und so. Und das mache ich auch oft. Aber ich glaube, sich Zeit zu nehmen und wirklich seiner...
Das stimmt, Bernie, das habe ich auch von dir gelernt.
Ja, nein, jetzt.
Gelernt, naja, ist übertrieben. Aber pass auf, um eine letzte Sache noch zu sagen, um Marc Maron wirklich zu zählen. Er ist Brad Pitt's favorite comedian.
Ja? Ja, das ist nett.
Das.
Von Brad Pitt.
Das ist
nett von Brad.
Ich glaube, Brad hat Geschmack.
Pass auf, wir kommen jetzt so kurz zur Musik.
Ja.
Es gibt, magst du die Killers?
Ja.
Ich finde, die Killers haben zwei nicht gute Platten gemacht.
Ja.
Aber die Killers haben jetzt einen Song rausgebracht. Die Brandon Flowers Solo-Platten sind nicht schlecht.
Mhm.
Aber die Killers haben jetzt einen Song rausgebracht, wo man sagt, jetzt, they mean business.
Okay.
Caution heißt der. Es ist wirklich ein Hit. Ich bin innerlich wieder in der Britpop-Disco, wenn ich das höre.
Okay.
Aber eigentlich wollte ich sagen,
hast du ihn schon eine deiner Playlists aufgenommen?
Ja, natürlich.
Gut.
Ich wollte nur sagen, es gibt eine neue, ich habe es nicht mehr geschafft zu hören, aber es gibt eine neue EP von Christine and the Queens und die kann eigentlich nicht schlecht sein.
Ja.
Wollte ich nur sagen. Hab's aber leider nicht gehört.
Die mag ich auch gern.
So, und jetzt zu unserem Quarantäne-Special.
Du weißt, was ich überlegt habe, was ich mir vorgenommen habe für das Quarantäne-Special. Wir haben ja gleich Rubriken, worum es um Streaming geht. Aber weißt du, was bei uns gerade wieder sehr en vogue ist? Gesellschaftsspiele. Machst du eigentlich manchmal, machst du Gesellschaftsspiele?
Geht so.
Ja.
Also mein Sohn spielt irgendwie so ein Pen and Paper Rollenspiel mit der Mutter Warhammer.
Ja.
Aber irgendwie
Pen and Paper
das nennt man das so Rollenspiele. Also so.
Das war mir gar nicht so bewusst.
Ja. Wir spielen immer Star Wars Quartett.
Mhm.
Das spielen wir ganz oft. Ja. Wir sind eher Kartenspieler, muss man sagen.
Ja. Ja. Kartenspiel, das ist gut. Cool. Wir spielen gerade ein Spiel, das ist auch ein Kartenspiel, hat aber wirklich Monopoly. Naja, es erinnert an Monopoly von der Struktur her, ohne dass eine gute Partie von diesem Spiel, das heißt Machikoro, ist ein Städtebauspiel.
Kenn ich,
Rüdiger. Kennst du? Ach, du kennst es. Japanisches Spiel. Magst du es?
Ja, ist nicht
eine gute Partie, dauert aber auch nur eine halbe Stunde.
Ja, ich finde es, ich könnte es empfehlen, sagen wir mal so.
Ich würde auch, also wenn ein Gesellschaftsspiel war, Machikoro.
Ja. Ja.
Na gut.
Okay. Okay, ich habe ein paar Podcasts, zwei Podcasts, die ich empfehlen möchte. Erstmal, wer die Stimmung in Amerika mitverfolgen will, politisch wie gesundheitlich, dem würde ich The Press Box empfehlen.
Okay.
Da treffen sich einfach zwei Leute, die sich seit der Schulzeit kennen und sprechen drüber, wie die Presse über Politik darf. Das verfolge ich immer, wenn ich die US-demokratischen Vorwahlen irgendwie verfolge. Tolle Moderatoren, schöne Themen. Die haben auch so eine Rubrik, die mir gut gefällt, The Overworked, also Overworked, der über quasi der meist überbemühte, der Overworked Twitter Joke of the Week, wo sie quasi ein Thema finden, worüber die meisten Leute auf Twitter Witze gemacht haben.
Okay.
Oder auch die haben oder auch so Guess the Obvious Headline, glaube ich, heißt es. Es heißt so ähnlich, wo man quasi da sagt, okay, pass auf, es ging die New York Post oder so hatten, Washington Post hat einen Artikel geschrieben über ein Folk Festival in so und so und es kommt das Wort Akkordeon vor. Wie lautet das Wortspiel dazu? Mhm. Und dann rät er an und sagt so, ah, das heißt sicher sowas wie Accordion to und rät an die Wortspiele.
Oder das Konzert zieht sich in die Länge.
Das wäre jetzt die deutsche Version.
Das wäre die deutsche Version.
Ja, auch, ja, genau.
Ich muss nun auch direkt anfangen zu knobeln. Ja,
ja, ja, ja, okay. The Press Books. The Big Picture
ist ein
Kinopodcast, den ich ganz fantastisch finde, weil der halt tatsächlich mal, der guckt hinter die Kulissen auch, also gibt immer Interviewgäste. Aber in dem ersten Segment sind Amanda Dobbins und John Fantasy diskutieren halt so, was für neue Kinofilme gibt, aber was machen alle Kinos zu.
Da könnt ihr euch im Moment anhören, was ihr euch dann nächstes Jahr vielleicht in den Kinos, die da noch übrig sind, angucken könnt.
Ja, aber darüber sprechen die auch. Okay. Was auch Netflix macht und die Streamingportale und so.
Ja. Übrigens, vielleicht noch ein Wort dazu zu sagen. Zum Beispiel, es gibt ja, nachdem hier unser schönes Sony CineStar zugemacht hat für unsere Originalfilme, es gibt ja hier in Berlin die York Kinogruppe.
Ja.
Die natürlich jetzt auch dicht macht, ne? Und die unterhalten sehr viele.
Jetzt gerade wegen Corona oder generell?
Nein, wegen Corona.
Ah, okay.
Genau. Und aber ich glaube, für die ist das auch sehr, sehr hart. Die unterhalten sehr viele, sehr schöne Programmkinos hier in ganz Berlin verteilt. Große Säle, kleine Säle. Ich glaube, was viele auch Theater geschrieben haben, sowas, ich glaube, das Kaufen von Karten, Ticket-Gutscheinen ist vielleicht keine dumme Idee. Man hat was, worauf man sich freuen kann, wenn das alles vorbei ist, und kann, glaube ich, da ganz gute Unterstützung leisten.
Ja, ja, gute Idee. Ja, genau, man muss tatsächlich versuchen, so ein paar Kultureinrichtungen, die einem persönlich am Herzen liegen, zu unterstützen.
Ja.
Bei Wrestlern ist es zum Beispiel so, dass die ganzen, also Wrestling-Veranstaltungen fallen ja alle aus. Das heißt, die Wrestler, die nicht fest angestellt sind, die Indie-Wrestler, kriegen kein Geld. Wie kommen die durch die Monate?
Ja.
Also die müssen dann irgendwie manche müssen in ihren Autos pennen oder so. Genau, du kaufst Merchandise, du bestellst T-Shirts von denen in der Zwischenzeit.
Ja,
genau.
Ja, ja, klingt gut. Ja.
Okay, kurze Liste.
Ja.
Soll ich anfangen?
Bitte.
Ich habe ein paar Videos mir überlegt, Filme, Serien glaube ich auch, hauptsächlich Filme, die man gucken kann im Netz, jetzt wenn man zu Hause sitzt und einem langweilig ist.
Ja.
Ich habe mal Sachen versucht, die vielleicht in Vergessenheit geraten sind. Manche sind ein bisschen arg obvious, aber ich habe versucht, ein bisschen spezifisch zu sein auch. Okay, also zum einen, ich muss nochmal Devs, weil ich Devs so gut finde, auf Ex Machina, das ist ein Leihvideo, muss man Geld für zahlen, den letzten Kinofilm von Alex Garland verweisen, vor Annihilation, der auch nur auf Netflix kam. Ex Machina, quasi mit Oscar Isaac, auch ein futuristischer Film über einen Roboter, Androidenentwickler. Hervorragender Science-Fiction-Film.
Ja.
Ex Machina. Gibt's zu leihen bei Amazon, iTunes.
Okay.
What the fuck. Dann, jetzt kommen wir zu den Netflix. Zu den Free. Also wer Netflix und Amazon Prime hat, weiß wer. Oi! Rüdiger.
Mhm.
Er hustet. Er hustet ins Abs, jenseits des Mikros.
Mhm.
Ich desinfiziere das Mikro, keine Sorge. Scott Pilgrim vs. The World. Gesehen damals?
Nein.
Rüdiger, toll, dass ich dich damit erreiche. Ein Edgar Wright-Film, der leider ein Flop war, der aber so wegweisend war und so originell und so ein gutes Ensemble hat. Also bei Scott Pilgrim vs. The World geht es um die Verfilmung von einem Indie-Comic.
Mhm.
Und es geht eigentlich darum, dass Scott Pilgrim lernt eine Nachbarin kennen, also die aus seinem Viertel. Der ist so ein bisschen Nerd, spielt in einer Band und so. Und die Nachbarin, mit der kommt er zusammen, die wird gespielt von der fantastischen, die ich sehr, sehr gerne mag, Mary Elizabeth Winstead. Michael Cera spielt Scott Pilgrim. Und die hat aber ganz viele Ex-Freunde. Und die muss er alle bekämpfen. In so computerspielartigen Sequenzen. Das Spiel ist von Computerspiel inspiriert.
Okay.
You love it.
Okay.
You love it, Rüdiger. Es ist unglaublich schnell, es ist lustig, es kommt viel Musik vor und es kommen viele Computerspielsequenzen vor. Kieran Culkin.
Ja.
Unser Freund Roman.
Rome.
Spielt mit, als Mitbewohner von Scott Pilgrim.
Sold.
Ja. Wen ich auch wirklich sehr gern mag, ist Ellen Wong. Die spielt die erste Freundin von Scott Pilgrim. Chris Evans ist in einer kleinen Rolle, wo man jetzt, wenn man jetzt Chris Evans jetzt kennt als Captain America, würde man sagen, der parodiert sich selbst. Aber damals war er da noch richtig. Brandon Routh ist dabei. Anna Kendrick, bevor sie richtig berühmt wurde. Also es ist wahnsinnig kurzweiliger Film. Und er ist so innovativ. Also es ist auch nicht Coming of Age. Es ist gar nicht so problematisch. Es geht tatsächlich einfach nur bekämpft die Ex-Freunde. Okay. Von Mary Elizabeth Winstead. Mhm. Toller Film. Okay. Sicario, wer ihn noch nicht gesehen hat, ist auf Amazon Prime.
Ja, ein toller Film.
Ja, beste Kartell, also beste, wie sagt man, Gangsterfilm, ne? Kann man sagen?
Ja.
Gangsterpolizei.
Ja.
Ja, Sicario gibt auch eine Fortsetzung. Rache. Da habe ich mich
nicht. Ein Rache-Thriller.
Ich habe mich nie getraut. Benicio del Toro spielt mit bei Sicario, aber noch viel wichtiger ist natürlich Emily Blunt natürlich in der Hauptrolle. Sicario 2 habe ich nie gesehen, habe mich nicht herangetraut.
Okay.
Ja. Ich glaube, es ist nicht so gut. Mhm. An der Stelle muss ich dir leider nochmal alle Staffeln Better Call Saul, die am professionellsten gemachteste Fernsehserie der Welt. Und es ist so gut, Rüdiger, es ist so gut. Man wird so belohnt, wenn man jetzt mittlerweile in Staffel 5, man wird so belohnt für alles, was man gesehen hat. Es zahlt sich so aus. Man denkt, die Wandlung, ah, okay, will ich jetzt sehen, Saul Goodman ist erst ein normaler Anwalt, heißt Jimmy McGill, irgendwann wird er dann so ein Gangster-Anwalt, so ist die Verwandlung eigentlich so interessant und die ist sehr interessant, die ist sehr subtil und wenn was so geschrieben ist und so plausibel begründet wird, ist die Früchte zu ernten, jetzt ist er nämlich wirklich in Staffel 5, ist er noch nicht ganz der Saul Goodman, den wir kennen, aber es geht in die Richtung, du fühlst dich so belohnt und so okay. bekräftigt in dem der Serie die Treue zu gehalten. Es ist ein wunderbares Gefühl der Belohnung.
Sehr gut.
Fargo Staffel 2.
Ja.
All-Time Classic. Mhm. Okay. Eine meiner liebsten Dokus auf Netflix, Team Foxcatcher.
Ja.
Hast du gesehen?
Ich habe gesehen, ja.
Nicht Foxcatcher, der Film, ach so, mit Steve Carell. Ah. Team Foxcatcher.
Den kenne ich
die
nicht.
Die Doku dazu.
Ah.
Du weißt, worum es bei Foxcatcher geht?
Ja.
Kannst du es kurz beschreiben?
Na, es geht um einen verrückten.
John Dupont.
Ja, genau.
Millionär, ein Mäzen, Millionär.
Ein Mäzen.
Sportmäzen und Millionär.
Der im Grunde genommen der sich selber, also einkauft in das, oder er will ein olympisches
Ringerteam.
Ringerteam gründen.
Ja, das macht er auch.
Macht er auch.
Ja. Genau. Und am Ende, Spoiler, er schießt da einen der Ringer. Ja. Because he can.
Just because he can. Ja. Er denkt auch, er könnte ringen.
Die Doku ist fantastisch, Rüdiger.
Ja.
Die ist sehr gruselig und beunruhigend.
Ja.
Es ist eine irrsinnig gute Doku. Team Foxcatcher.
Sehr gut.
Einer meiner liebsten Actionfilme der letzten 10 Jahre.
Action.
Rüdiger, ich liebe Action. Ich liebe Action-Movies.
Mhm.
Meine Frau, die Maria, sagt immer, Arnold, ich bin so froh, dass du nicht mehr Governor bist. Kannst du wieder einen Action-Film mitspielen? Dredd. Von Judge Dredd.
Nie gesehen.
Mit Carl Urban, dem Mann mit dem prägnantesten Kinn Hollywoods.
Okay.
Dredd ist fantastisch.
Okay.
Es ist wirklich, und Lena Headey spielt mit, weißt du, unsere Queen Cersei.
Ach, okay.
Es ist unfassbar dystopischer, toller Actionfilm. Es ist quasi ein bisschen wie The Raid, spielt eigentlich nur in einem Hochhaus.
Ja.
It's a fucking great movie.
Okay, Dredd. Snowpiercer habe ich übrigens, hast du mir jetzt noch nicht empfohlen, ist auf Netflix drin.
Ja, das ist der nächste Film auf meiner Liste, von Bong Joon-ho.
Ich hab's gespürt.
Unserem Oscar-Preisträger. Mit Chris Evans.
Ja.
Ein fantastischer, auch dystopischer Science-Fiction-Film.
Ja.
Unglaublich gut.
Okay, sehr gut.
Dann, wer ist noch
nicht? Frag mich mal, was mein Lieblings-Action-Film ist.
Was ist dein Lieblings-Action-Film?
Operation Peacemaker.
Mit George Clooney und Nicole Kidman?
Ja.
Das glaube ich schon mal gesagt. Ist nicht schlecht. Finde ich auch gut. Ich dachte, du sagst Lost Action Hero.
Den mag ich auch gerne.
Der ist wirklich auch gut.
Den mag ich auch wirklich gerne. Ich mag die beiden Filme aus der Zeit, wo beide mal kurz so also beide Superstars, also Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone mal so humoristische Filme gemacht haben. Demolition Man mag ich nämlich auch wirklich gerne.
Übrigens, der Judge Dredd mit Sylvester Stallone ist bei weitem nicht so gut wie der Dredd, den ich gerade empfohlen habe.
Ja. Und den mochte ich schon ehrlich gesagt ganz gerne. Doppelwumme.
Ist nicht so verkehrt. Es ist halt schade, dass der...
Nicht schuldig, das haben sie alle.
Bei Judge Dredd ist das Ikonische ist halt der Helm. Und es ist wirklich schade, dass er den immer so abnimmt. Weil da geht die Illusion ein bisschen verloren. Ja. Von diesem harten Judge, den man...
Siehst du, den Fehler hat man bei Mandalorian nicht gemacht.
Ja, und bei Carl Urban übrigens auch nicht. Der nimmt auch nie den Helm ab in Dredd. Pass auf, jemand, der Slasher-Filme nicht mag, aber trotzdem.
Sie kennen niemanden, aber.
Ja, du magst keine Slasher-Filme.
Stimmt.
Cabin in the Woods.
Ah.
Cabin in the Woods ist quasi eine Parodie auf so Survival-Horror quasi. Mhm. Du, also pass auf, man ist, du kennst es doch sicher, so Evil Dead-mäßig, alle sind in einer Hütte, an irgendeinem See im Wald, und dann passieren die schlimmsten Dinge und alle sind tot. Na, im Zweifelsfall wird der Teufel beschworen. Und Cabin in the Woods parodiert das Ganze und liefert tatsächlich mal endlich eine Erklärung für das Übernatürliche.
Ah, gut.
Es ist schon ein bisschen blutig auch, also sehr, aber es ist ein toller Hangout-Movie. Also das ist ein Film, den man immer wieder mit Freunden, Kumpels, Kollegen, wahrscheinlich nicht mit minderjährigen Familienmitgliedern anschauen kann. Finde ich ganz toll. Eine Serie auf Netflix, ich muss mir jetzt mal beeilen. One Punch Man. Ach. Eine Parodie auf Superhelden-Genre, lange bevor das alle gemacht haben. One Punch Man ist ein Held in einer dystopischen japanischen Gesellschaft, ist ein Anime, der quasi mit einem Schlag alle erledigen kann.
Ja.
Der hat sich das so antrainiert, einfach so lange Kampfsport gemacht, bis ihm alle Haare ausgefallen sind und er quasi mit einem
Kampf... Was ja passiert.
Wenn man viel Kampfsport macht, ja.
Ja.
Yul Brynner.
Ja.
Den kennen Sie noch, ne?
Natürlich. Hauptsächlich aus dem Musical Chess, aus dem Lied One Night in Bangkok.
Okay, das war nicht meine erste Assoziation. Anna und der König von Siam wäre es gewesen.
Bei mir wäre es gewesen die glorreichen Sieben.
Ja, stimmt. Das ist natürlich auch eigentlich meine erste. Mhm. Und dann auch noch in... Nicht noch Kung Fu, die Serie? Kam man da nicht auch vor? Bin mir nicht sicher.
Das ist doch der andere, der Karen, wie heißt der?
Ja, ist der andere.
Mhm.
Okay, gut, vergiss es. Genau, One Punch Man ist ja quasi, das ist it's bonkers. It's bonkers.
Okay.
Aber es ist wirklich sehr lustig, ja. Ist auch nicht ganz
jugendfrei. Ich habe eine große Schwäche für Martial Arts.
Ganz jugendfrei. Okay, American Hustle. Wer ihn noch nicht gesehen hat, hast du ihn gesehen?
Ja, ist ein toller Film.
Ja, fantastisch. American Factory, unsere Doku-Empfehlung des letzten Jahres, aus dem Hause Obama. Jetzt was für die Kids. Rüdiger, hast du jemals auf Netflix oder überhaupt Iron Giant gesehen?
Nein.
Es ist ein Film über einen Riesenroboter und die Freundschaft zu einem Kind.
Okay.
Es ist sehr, sehr rührend.
Okay.
Ist wirklich gut. Und wer es neulich auf Sat.1 verpasst hat, Störche.
Störche?
Hast du jemals Störche gesehen?
Nein.
Ist unglaublich lustig und es ist fucking heartbreaking und es ist ein toller Zeichentrickfilm.
Okay.
Und Rick Cavanian, einer seiner besten Synchronrollen ever.
Rick Cavanian, komme ich auch gleich nochmal drauf.
Okay. Dann, das ist jetzt sehr obvious, aber ich finde, man kann immer wieder mal Gladiator schauen.
Ja, finde ich auch.
Finden Sie?
Ja. Ich gucke auch mal, es gibt manche Filme, komischerweise mit Russell Crowe, wo ich gerne nur bestimmte Szenen ganz gerne gucke. Ist auf die Anfangssequenz. Ja. Ich guck auch manchmal nur die ersten 10 Minuten von Master and Commander.
Ja, das ist doch ein großartiger Film. Den kann man jetzt hier auch nochmal erwähnen. Master and Commander.
Ist nicht ganz durchweg so großartig, aber er ist schon ziemlich großartig.
Naja, ist jetzt nicht, also es ist jetzt nicht The Master.
Ja.
Und du meinst, mit The Master meine ich jetzt den Film, wo Joaquin Phoenix den Ron Hubbard-Verschnitt spielt. Hast du ihn gesehen?
Den habe ich nicht gesehen.
Auch guter Film.
Ja.
Ja. Pass auf. Viele haben ihn auf Netflix verpasst, weil sie gedacht haben, oh Gott, Ben Affleck und irgendwie Oscar Isaac und alle in einem Actionfilm, das kann nur Quatsch sein. Wir haben schon darüber geredet. Triple Frontier.
Ja, den habe ich auch gesehen.
Sehr guter Hangout-Movie, ja.
Der ist schon ganz gut.
Allein wegen dem Hubschrauberabsturz sehenswert, finde ich.
Ja, stimmt, der ist sehr gut.
Ja. Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Pedro Pascal.
Ja.
Charlie Hunnam ist übrigens auch jemand, den du in Filmen, den ich sehr gern mag als Schauspieler, aber wenn du in verschiedenen Filmen siehst, man unterschätzt ihn immer. Du guckst zweifelnd.
Ja.
Was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, dass man nie weiß, was Charlie Hunnam eigentlich für einen Akzent hat. Der ändert sich teilweise von Szene zu Szene.
Das fällt uns ja immer mal wieder, oder dir auch, besonders bei Schauspielern auf.
Ja, okay. Was wolltest du über Charlie Hunnam sagen? Farblos bis nicht vorhanden?
Nee, ein bisschen limitiert manchmal. Ich finde, bei Sons of Anarchy ist er mir irgendwann sehr auf den Keks gegangen, finde ich, weil er guckt immer, wenn er böse ist, guckt er immer wie ein Frettchen, wie mein Onkel sagen würde.
Ja, aber hast du The Lost noch einen Tipp für mich?
Ich weiß,
Lost City of Set.
Den habe ich nicht gesehen.
Oh, ist ja gut.
Okay.
Das ist Pass auf, Indiana,
den gucken wir jetzt mal an.
Das ist der Indiana Jones Film.
Weil da habe ich auch schon andere Meinungen drüber gehört.
Gut. Bitte?
Ja.
Ich noch, von wem denn?
Ja, von Leuten, die mir nahestehen.
Ja.
Also,
aber das kann ich kann mir nicht vorstellen.
Okay, das gucke ich mir nochmal an.
Das ist der Film. Und da ist Charlie Hunnam wirklich gut.
Okay.
Okay. Viele gucken ja alte Spider-Man. Es gibt ja so viele neue Spider-Man-Sachen, dass die Original von Sam Raimis nicht mehr gucken. Und da muss ich sagen, Spider-Man 2, der mit Dr. Octopus, ist wirklich, it's a fucking Masterpiece im Genre Superheldenfilme. Hast du gesehen?
Ja, habe ich gesehen, ja.
Ja, ist richtig gut. Da stimmt so viel an dem Film, wenn du den nochmal guckst oder so, der ist fast untouchable, was so Superheldenfilme betrifft. Also, der Einsatz ist hoch für Peter Parker. Der Bösewicht ist mit Alfred Molina als Dr. Octopus eigentlich wirklich sehr charismatisch. Und die Special Effects sind erstaunlich gut dafür, dass es schon so ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Genau, da kann man sich natürlich auch noch die Dark Knight-Serie anschauen von Christopher Nolan. Die
ist auch ich glaube, da bin ich dann eher dabei.
Ja, weil du magst eher so grounded Superheroes, ne?
Vielleicht. Ja. Ich stehe so, glaube ich, sowieso relativ auf Christopher Nolan. Aber wer nicht?
Ja, es gibt viele, denen ist es zu viel Firlefanz, was der Nolan macht. Zu viel High Aesthetics irgendwie. Mag ihn auch gern, aber ich muss sagen, als wir damals gesehen haben, Dunkirk, sind wir aus dem Kino und fanden es eigentlich gut, aber haben auch so ein bisschen rumgekrittelt, ja, Christopher Nolan, wie er mit der Zeit spielt und so und die Ebene und da ein bisschen überästhetisch und so. Übrigens auch ein Film, wo Harry Styles mitgespielt hat. Aber als ich ihn da nochmal gesehen habe,
das ist er.
Ja.
Ja, klar.
Aber als ich ihn dann nochmal gesehen habe mit der Empfehlung von Tarantino, ich habe einen Podcast gehört, wo Tarantino sagt, es ist einer der geilsten Filme, die er in den letzten 10 Jahren gesehen hat, habe ich ein bisschen verstanden, dass Christopher Nolan eigentlich ein noch besserer Filmemacher ist, als ich dachte und man eigentlich nicht so an ihm rumkritteln muss, weil es gibt nur noch wenige Regisseure, die quasi Filmen ihren eigenen Stil völlig aufdrücken und einfach Autorenfilmemacher sind irgendwie. So viel gibt's ja nicht mehr. Ich meine, hängt noch irgendwo ein Scorsese rum und gönnt sich so einen 3,5 Stunden Irishman, den ich im Nachhinein nicht mehr so gut finde, muss ich sagen. Wir haben noch Tim Burton, der sich vielleicht auch wiederholt, aber wir haben
unseren Südkoreaner aber auch, oder?
Ja, gut, aber der ist jetzt gerade erst ein bisschen ins Spotlight gerückt. Aber ich meine jetzt von richtig so Mainstream-Filmemachern. Weißt du? Wer ist da noch außer Christopher Nolan?
Ich weiß es nicht. Aber hier, was ist denn mit unserem Knives Out? Wie heißt der denn nochmal?
Ryan Johnson.
Ja.
Ja, okay, ja gut, das ist dann, ja, also, ja, das könnte einer werden. Aber gut, der hat auch verschiedene Filme gemacht, die sich im Stil schon auch deutlich unterscheiden. Den würde ich jetzt nicht so als den...
Aber er hat es geschrieben, also insofern Autorenfilme, aber ja.
Ja, ja gut, aber ich meine, Star Wars war kein, Last Jedi war kein Autorenfilm.
Das kann man...
For the love of God, so gerne ich ihn mag. Okay, Rüdiger, das waren meine Tipps, geht ja natürlich jede Woche weiter.
Okay, und jetzt klingelt's bei dir.
Jetzt klingelt's, ich gehe mal ganz kurz ran, Sekunde. Gut. Ja, war mein Sohn, den haben sie nach Hause geschickt.
Naja.
Aber nicht nur ihn, sondern die ganze Klasse.
Ich habe meinen erst gar nicht hingeschickt, um ehrlich zu sein.
Ja, gut, aber die haben Arbeit geschrieben hier.
Ja.
Die haben eine Arbeit geschrieben. Schnell noch am Corona-Montag nochmal Arbeit reingedrückt bekommen.
Bei meiner Tochter hätten sie es auch gemacht, aber nur Muku.
What?
Musik und Kunst.
Okay, gut. In dem Stadion der Abkürzungen bin ich noch nicht. Ja. Rüdiger, du wolltest deine Netflix-Liste
teilen. Ich gehe mal schnell durch. Es ist eine wilde Liste aus Sachen, die ich immer mal sehen wollte und Sachen, die ich einfach dringend empfehlen muss und überrascht bin, dass sie bei Netflix drin sind. Mhm. Bernie, du wirst es nicht glauben, ich habe nie Braveheart gesehen. Hold! Ich kann Braveheart-Witze machen.
You're in for a treat.
I'm in for a treat. Braveheart will ich mir angucken. Dann auf deine Empfehlung hin will ich gucken The Ballad of Buster Scruggs.
Das wird dir gut gefallen.
Coen-Brüderfilm.
Na, sehr gut.
Einer meiner absoluten Lieblingsfilme, ich sage es dreimal, um es zu sagen, um es zu betonen, einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist drin bei Netflix, Brügge sehen und sterben.
Sehr guter Film. Übrigens, hast du mal mit Will Ferrell Stranger Than Fiction gesehen?
Nein.
Der stimmt. Auch bei Netflix, ein guter Film auch.
Stranger Than Fiction.
Hab ich vergessen vorzulesen.
Wir stellen diesmal wirklich, wir haben jetzt Zeit, wir stellen alle Listen online. Nie habe ich gesehen, Seven Psychos möchte ich sehen. Dann ist drin auf Netflix.
Seven Psychos.
Ja, ich weiß. Ich kenne auch Leute, die auf denen Meinung was geben, die ganz toll finden. Ich glaube, ich will ihn mir mal angucken.
Wenn du sagst, du kennst Leute, sprichst du eigentlich immer von deiner Frau, ne?
Nein, in diesem Fall meine ich eine bekannte Regisseurin.
Okay.
Ich glaube, ich muss dringend gucken. Auch ich sehe gerade hier, Netflix sagt 96% Übereinstimmung. Wie spricht man es aus? Dolemite is my name. Im Los Angeles der 70er Jahre zieht der Comedian Rudy Ray Moore mit seinem versauten Alter Ego Dolemite, das große Los und setzt dann für die Kinoleinwand alles aufs Spiel. Besetzung: Eddie Murphy, Wesley Snipes, Keegan-Michael Key.
I'm not sold, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ist Golden Globe-Anwärter angeblich. Zumindest unser Freund. Ich habe nie gesehen Walk the Line. Ich habe nie gesehen Still Alice. Ich habe nie gesehen Hidden Figures. Ich habe nie gesehen Logan. Ich möchte ganz groß empfehlen Moneyball.
Herrlich.
Dann, weil wir jetzt empfohlen
haben. Aber Rüdiger, hatten, du musst aus deiner Liste, ich schicke dir jetzt mal die Videos, die ich empfehle, aber du musst schon nur die Songs, also die Sachen dann posten auf Facebook.
Ja.
Die du auch gesehen hast.
Die ich auch gesehen habe, natürlich.
Bringt jetzt nichts, die du, weil...
Natürlich.
Du? Jetzt nur deine Empfehlung.
Aber ich sag natürlich auch Sachen, von denen ich weiß, dass du sie gesehen hast und vielleicht schreibst du doch eine Empfehlung dazu. Nein. Zum Beispiel bei Logan.
Ja, okay.
Aber das würdest du jetzt wahrscheinlich gar nicht so als große Empfehlung.
Doch, würde ich auch empfehlen.
Deshalb gehe ich die jetzt einfach nur so schnell durch, damit...
Ja, aber merk dir doch einfach, wo ich begeistert jubiliere und die kannst du dann auf deine Liste mitnehmen.
Okay, pass auf. Dann mache ich auf Amazon, hole ich nach bestimmte Schauspieler, wo ich alles gucken möchte. Zum Beispiel natürlich Timothy Chalamet. Ich will gucken Beautiful Boy. Ich empfehle Lady Bird, weil ich ihn gesehen habe, von dem ich weiß, dass du ihn nicht so mochtest.
No, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich fand ihn nicht schlecht.
Ah, okay. Dann habe ich das falsch mitgeschnitten. Dann Margot Robbie natürlich. Will ich alles sehen. Auch da habe ich nie gesehen Wolf of Wall Street.
Ah,
Wahnsinn,
wirklich?
Dass ich den nie gesehen habe.
Das ist ein toller Film.
Und ich glaube, sehr gut soll auch sein I, Tonya. Mhm. Du weißt, da spielt sie die
Tonya Harding.
Genau.
Die mit der Eisenstange attackierende Eiskunstläuferin.
Genau, die einzige, die drei Sachen mit einem gewissen Schwierigkeitsgrad hintereinander gemacht hat. Aber das geht's in den Eislaufbereich. Das interessiert mich eigentlich nicht so, aber das ist ja das Schöne an guten Filmen, dass sie einen auch für Dinge begeistern können, die einen sonst nicht so interessieren.
Ja, aber die schreibst du bitte nicht auf.
Die schreibe ich nicht auf.
Weil die hast du ja nicht gesehen.
Nee, ich bin nicht verrückt. Ja. Bully Parade, der Film ist drin auf Amazon Prime.
An meinen Sohn wird den empfehlen.
Ja. Ich weiß nicht, ob das die gleiche Bully Parade der Filme. Ich habe mal einmal so ein Mix-Video gesehen. Hab ich.
Bitte lass ihn raus aus der Liste.
Gut. Okay. Das war's.
Ja.
Ich wollte noch die Comedians, aber die habe ich ja schon vorher angeführt.
Ja, die kannst du trotzdem dann zur Liste.
Aber vielleicht schreibe ich noch ein, zwei Sachen
auf
dazu.
Auf der Post ist dein Auftrag. Ich habe dir meine Liste geschickt.
Okay, du schickst mir.
You're gonna post it. Auf Facebook.
Mal gucken, vielleicht machst du es erst heute Abend.
Ja.
Wenn die Kinder im Bett sind.
Natürlich. Alles klar. So, Thema Fußball. Rüdiger.
Fußball, du lieber Himmel, Bernie.
Was gibt's Neues?
Welchen Spieltag haben wir eigentlich?
Okay, wir haben den Spieltag Who the fuck cares?
Ja.
Ja. Rüdiger, die Bundesliga ist quasi postponed, kann man das sagen?
Ja. Ich glaube, die Planung ist noch relativ optimistisch, ne? Wenn man wieder loslegen will. Ich glaube, man ist in anderen Ländern schon weiter und sagt, das wird jetzt erstmal sehr lange nichts werden.
Man geht davon aus, dass sobald es wärmer wird, man wieder spielen kann, oder? So ein bisschen.
Naja, du meinst, weil, ich weiß es nicht.
Ja, aber das ist ja schon erwiesen, dass es, glaube ich, nicht so ganz aufgeht.
Ist, glaube ich, schon erwiesen, ne, dass das...
In Madrid wird es ja auch schön weiter verwirrt.
Irgendwie. Ja, eben. Also, genau.
Und da
wäre das nicht, aber pass auf, jetzt müssen wir mal ein bisschen hier Gossip. Also, wäre das nicht sehr tragisch für Liverpool, wenn diese Saison annulliert würde?
Das war tatsächlich mein einziger emotionaler Gedanke zu dem ganzen Thema. Der Rest war mir wurscht.
Also gewinnen die endlich mal die Meisterschaft und sie gewinnen sie wahrscheinlich haushoch und dann sowas.
Ja, es darf nicht passieren.
Das darf nicht sein.
Aber egal, wie du diese Saison zu Ende rechnest, hypothetisch muss immer Liverpool gewinnen.
Ich glaube, in jedem Kopf ist drin, Liverpool war eigentlich Meister in dieser Saison.
Ja.
Ja. Naja, Fußball, du. Also ich bin irgendwie auch ganz froh, dass die Saison vorbei ist, weil ich merke, das Wetten wird für mich langsam zum Problem. Es hat sehr viel Platz in meinen Gedanken eingenommen, wenn andere Leute zwischendurch an der Supermarktkasse beim Hamstern mal kurz geguckt haben, was auf Spiegel Online ist. Ich habe immer gewettet. Ich hab auf alles gewettet, Bernie. Ich habe Trittschall, ich habe Wettschall. Ich habe das letzte Wochenende, habe ich bis auf das letzte Unentschieden, das habe ich auch damals im Downbreak gesagt, alle Wetten verloren. Habe gedacht, das kann nicht so weitergehen. Habe festgestellt, dass ich ein besseres Gefühl fürs Wetten kriege, wenn ich live gucke. Das ist das, was du auch immer sagst. Im Grunde genommen, man sieht schon beim Einmarsch der Gladiatoren eigentlich immer, wer gewinnen wird. Oder meistens sieht man es. Und wenn nicht, dann sollte man es vielleicht auch sein lassen. Und weil ich das natürlich auch beherrsche, genau wie du, Bernie, habe ich mir die letzte halbe Stunde der offiziellen Spielzeit und dann natürlich auch die Verlängerung angeguckt von Liverpool gegen Atletico.
War das ein Geisterspiel schon?
Nein. Nee, war es nicht. Nein, es war kein Geisterspiel. Gott, das kommt mir wahnsinnig lange her, deshalb muss ich kurz überlegen. Aber es war kein Geisterspiel. Und es war letzte Woche Mittwoch.
Ich bin da völlig raus.
Ja, entschuldige, mit wem rede ich hier überhaupt? Aber auf jeden Fall, Ich weiß, du weißt natürlich auch nicht, wer gewonnen hat und sowas. Auf jeden Fall ging das Spiel in die Verlängerung und das habe ich jetzt auch gelernt.
Ich weiß, wie das Hinspiel ausging. Egal.
Genau, und das habe ich jetzt auch gelernt. Die Verlängerung wird im Wettbusiness einzeln gezählt. Und nachdem ich das alles gesehen habe, war ich mir völlig sicher, Liverpool wird diese Verlängerung gewinnen. Und obwohl dann Liverpool erstmal ein Tor geschossen hat und die schon mächtig gejubelt haben, habe ich gedacht, nee, der ist nicht gelutscht, sagt man nicht mehr. Und siehe da, Atletico hat die Verlängerung gewonnen und das war dann die einzige Wette mit einer Quote von 1:11, die ich diese Woche dann doch noch gewonnen habe. Deshalb bin ich jetzt wieder im grünen Bereich.
Und ist Liverpool damit ausgeschieden aus der Champions League?
Yes, it is.
Wow. Wow, tragisch, ne?
Ja. Wow. Naja, ach du, naja.
Ja, also was heißt, aber geht der, weiß man,
Klopp hat sich ein bisschen geärgert. Klopp hat, nee, pass auf, Klopp hat sich natürlich sowieso geärgert, weil Klopp sagt ja auch, er ist ein sehr schlechter Verlierer. Wobei nicht jeder schlechte Verlierer automatisch ein ständiger Gewinner ist.
schön, auf den Gedanken, schön wär's, ne?
Auf den Gedanken könnte man kommen bei ihm. Aber, naja, sagt er, mit den Fußballern, die Atletico hat, könnte man doch einen ganz anderen Fußball spielen und offensiver und was ich was alles. Das würde also Klopp mit denen machen, aber.
Ja, ich gucke den auch nicht gern zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Kein Fan.
Naja.
Was mit der EM?
Ja, weiß nicht. Wird vielleicht verschoben, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das steht noch nicht fest, oder?
Ich finde, man sollte die Katar-WM mit der verschobenen EM ersetzen.
Ja. Na, oder wir verschieben die EM auch jetzt im Winter nach, wo es schön ist.
Irgendwohin, wo es schön ist.
Und ein Fjord.
Es ist wohl so, dass natürlich viele Vereine da auch ganz massive Einbußen hinnehmen müssen.
Ja.
Auch da kann man Trikots kaufen von deinem Lieblingsverein. Mhm. Oder der FC Bayern zahlt alles. Gibt einen aus.
Der Rummenigge hat auch gesagt, letztendlich geht es ums Geld.
Ja, was, aber wie habe ich nicht
gelesen? Aber das, siehst du, das Thema habe ich jetzt dummerweise angeschnitten, in der Hoffnung, du weißt besser Bescheid.
Aber du hast gerade vergessen beim Thema Fußball.
Ja, das stimmt, kann ich vergessen.
Das funktioniert so nicht mehr.
Damit.
Du liest eine Headline vor und denkst, Bernie wird schon was dazu sagen.
Der Bernie wird schon recht.
Dann, ja, genau.
Ich kann ja sagen, dessen werden wir gerichtet werden.
Ich kann ja sagen, dass im Doppelpass irgendwie lauter Männer saßen und über Corona gesprochen haben.
Ja.
Und Uli Hoeneß ein Call-in hatte.
Schon wieder.
Ja. Und,
aber diesmal soll er gute Sachen gesagt haben.
Ja, okay, er hat halt gesagt, der Fußball ist jetzt nicht das Wichtigste. Aber es war schon immer so an der Grenze, wo er so, es hieß so, wir haben doch hier hervorragendes Personal, wir haben doch den Söder. Hat er wirklich gesagt, ich denke mir das nicht aus.
Ja.
Wir haben doch hier die Leute mit den Söder. Und dann ging er so wie, nicht wie in Italien. Und dann dachte ich so, oh, whoa, 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 don't go there. Und dann hat er noch irgendwie so die Kurve gekriegt, dass in Italien ist ja so schlimm, ne? Da müssen ja die alten Leute werden nicht mehr beatmet und müssen dann irgendwie, die werden dann abgeschrieben und kriegen dann keine, also können dann halt sterben, weil nicht genug Betten frei sind. Aber eigentlich ging es schon in diese Richtung, nicht so wie bei den Idioten in Italien mit dem Gesundheitssystem da. Also sie war immer hart an der Grenze zum was Uncooles sagen. Aber er hat sich, also für Uli Hoeneß Verhältnisse war es.
Uncool ist auch gut, ja.
Für Uli Hoeneß war es sehr rational, was er gesagt hat. Für Uli Hoeneß Verhältnisse.
Good.
Aber es war immer hart an der Grenze, fand ich, zum Abkippen woanders hin. Okay. Wir müssen.
Ansonsten kam jetzt noch während der Sendung raus, dass, du hast, weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber es gibt eine Tübinger Pharmaunternehmen, die wohl einem Impfstoff gegen Corona relativ dicht auf der Spur sind. Ich glaube, CureVac, nehme ich an, spricht man sie aus. Donald Trump hat der Firma 1 Milliarde geboten. Klar, was auch sonst. Das Milliardär bietet man natürlich 1 Milliarde dafür, dass dieser Impfstoff in die USA geht, noch nur in die USA.
America first, ne?
Ja.
And last.
Ja, und da hat die Firma aber auch, also die Bundesregierung hat versucht zu intervenieren, aber auch die Firma hat gesagt, nein, das wollen wir natürlich nicht. Aber es zeigt sich, dass der Hauptaktionär dieser Firma, was heißt aber, kein aber, also der Hauptaktionär ist in einer dieser Firmen oder einer der Hauptaktionäre, ich weiß es nicht, also stark investiert ist, Dietmar Hopp.
Hm. Ja.
Whatever, was immer ich damit sagen will.
Ja, dass man jetzt vielleicht doch froh ist, wenn man Dietmar Hopp auf seiner Seite weiß.
Ja.
Als deutscher Fußballfan.
Der Tweet, aus dem ich das entnommen habe, hat eine Autorin geschrieben, habe gesagt, diesen Twist würde ihr keine Lektorin der Welt durchgehen lassen.
Ja. Du hast noch einen Wortwitz gemacht. Du Virensohn.
Dietmar Hopp, du Virensohn. Den hat sie gemacht.
Ja, ja. Ja, gut. Klar. Du weißt natürlich mal wieder nicht, wer es war, ne? Weil sonst wird man das ja lobend erwähnen.
Pass auf. Ah ja, das machen wir natürlich.
Das machen wir das heutzutage, weißt du?
Ach so.
Man klaut Witze, aber erwähnt, von wem sie sind.
Hatice Akgün.
Ja? Okay. Twitter-Handle?
Sag ich dir gleich. Hatice, @Hatice Akgün.
Hm. Gut. Sehr gut. Dann kommen wir zum Sopranos Rewatch.
Oh mein Gott.
Rüdiger, ich habe was gemacht. Folge 12 ist also ist eine, hat mich so umgehauen.
Ja.
Also es ist eine irre Folge.
Ich hatte kurz Angst, ja.
Und dann habe ich weitergeguckt.
Ja, ich wollte auch weitergucken.
Habe ich ja Folge 13 geguckt, also die letzte der Staffel.
Ja.
Und die ist ja noch viel irrer und ikonischer und fantastischer, das ist ja unglaublich.
Aber wenn ich das gewusst hätte, hätte ich auch direkt, ich hätte so einen Bock gestern
Abend. Ja, aber wir gucken einfach und wir sprechen nächste Woche drüber.
Okay, alles klar.
Über das fantastische Staffelfinale.
Wobei ich
aber,
weiß natürlich auch noch
zu viel. Aber jetzt das nicht minder gute, also wie sagt man, Vorstaffelfinale.
Vorstaffelfinale, ja, it's a thing.
Season 2, Episode 12, The Knight in White Satin Armor.
Ach.
Das ist ein Wortspiel aus Knights in White Satin, dem Song Knights in White Satin. Damit ist natürlich sind die Nächte gemeint. Und der Knight in White Armor ist der Ritter in strahlender weißer Rüstung. Da ist der Ritter gemeint.
Den kennen wir spätestens aus seit Pretty Woman.
Genau. Und warum? Es geht ein bisschen drum, es ist ein Zitat von Tonys Geliebter Irina, die das quasi so ein bisschen aus Sprachbarrierengründen.
Das schön, dass die nochmal so eine große Folge kriegt.
Ja.
Oder so eine große, ja.
Die aus Sprachbarrierengründen ist so ein bisschen verwechselt, die beiden geflügelten Worte mit dem Knight in White Armor und Knights in White Satin. Ah. Und Janice heiratet und also will heiraten und hat probiert ihr Hochzeitskleid an. Das ist im Prinzip die Handlung. Es gibt eine Szene mit Janice im neuen Haus. Inspizieren ihr neues Haus. Im Hintergrund tanzt Richies mutmaßlich homosexueller Sohn, Tänzer.
Fantastisch.
Während Tony und Janice sich freuen, dass es das neue Haus gibt. Tony freut sich tatsächlich für Janice mit.
Ja.
Aber innerhalb weniger Sekunden beschimpfen sie sich auf das Wüsteste. Und ich glaube, wenn man im Wörterbuch unter dem Idiom That Escalated Quickly nachschlägt, kommt diese Szene. Ich habe mich dann auch gefragt, überhaupt schon in der Staffel mehrmals, aber jetzt da auch nochmal besonders, vielleicht ist Tony einfach auch echt, vielleicht braucht er mehr als nur ein paar Gespräche bei Melfi und ein bisschen Prozac, vielleicht ist Tony einfach bipolar gestört.
Mhm.
Weil wie schnell der von,
na gut,
von freundlich auf mega aggressiv schaltet, ist schon beängstigend.
Ja, natürlich aber auch ganz besonders im Umgang mit seiner Schwester.
Ja, mit Leuten, die ihn stressen.
Janice.
Oder seiner Mutter.
Mhm.
Okay, Janice will Richie April.
Mhm.
Gleichzeitig, die Vorbereitungen laufen, gleichzeitig nimmt seine Freundin Irina, die er jetzt endgültig verlassen will, seine geliebte Irina, nimmt Schlaftabletten und will sich umbringen, weil er sie verlassen will. Und so lernen wir auch endlich Irinas Freundin Svetlana besser kennen.
Ja.
Und Svetlana ist natürlich großartig.
Mhm.
Svetlana hat nur ein Bein, aber ist äußerst selbstbewusst. Ne? Ja. Rüdiger, bitte.
Du bist doch schon wieder.
Ängstlich unser Hörer.
Ja, aber wirklich.
Ja. Tee ist auch leer.
Oh, schade.
Das ist immer ein Zeichen, dass wir bald zum Ende kommen müssen. Und ich finde die beiden russischen Frauen ein bisschen, ich finde sie sehr lustig. Manchmal finde ich sie auch so ein bisschen Cardboard-artig.
Ein bisschen Commedia dell'arte.
Holzschnitt-artig und ja, Commedia dell'arte. Genau. Zum Beispiel der Satz, ich muss sehr lachen, aber dann der Satz irgendwie, da meinen so, sie can't go to a psychiatrist. Genau, also Tony sagt zu Melfi zum einen, sie wollte zum Klinikpsychiater, ja. Aber der ist Rumäne.
Ja. Ja, Rumäne.
Und die haben seit 100 Jahren Streit.
Beef.
Und Svetlana sagt dann so, she can't go to a going to a psychiatrist means being sent to Gulag.
Genau, da sind ein paar sehr lustige Sachen drin, ja.
Ja, ist überhaupt sehr viel Comedy für so eine ernsthafte Folge.
Ja.
Was auch passiert, ist, dass Richie weiterhin nicht über Tonys Müllabfuhrrouten Kokain verkaufen darf und sich wieder bei Onkel Junior beschwert und sagt, wir müssen Tony jetzt mal aus dem Weg schaffen und sich auch mit seiner Verwandtschaft da eben zusammenschließt. Und da passiert was ganz Erstaunliches.
Da passiert was sehr Erstaunliches.
Ja, nämlich Junior sagt, Richie geht und Junior sagt zu Bobby Bacala.
Ja, Moment. Erst versucht, naja, im Grunde genommen setzt Corrado, also Junior, Richie darauf an, noch jemand anderes ins Boot zu holen, um Tony aus dem Weg zu schaffen.
Weil er das Geld auch braucht für den Koksverkauf.
Ja.
Das gelingt und Richie nicht?
Das gelingt Richie nicht.
Ja.
Und dann ist im Grunde genommen Corrados Urteil gefallen.
Ja, und dann sagt er, he can't even sell the fucking blow.
Ja.
He can't even fucking sell it. He's not respected, sagt er. Und dann sagt er zu Bobby Buckler, weißt du was?
I'm better off with Tony.
Ja. I'm going with Tony. Und Bobby Bacala schaut ihn an und dann sagt er, was schaust du denn so blöd?
Ja.
Ich bin voller Ehrfurcht, sagt er dann.
Irre.
Ja.
Ja, irre Szene.
Ja. Junior verrät also Richie und man weiß, okay, Tony unternimmt jetzt Schritte.
Dann kommt es zum Treffen von Corrado und Tony.
Ja. Auch ein tolles Treffen irgendwie. Und sie unternehmen Schritte, um zusammen Richie aus dem Weg zu schaffen.
Weil Toni auch am Anfang so schön misstrauisch ist.
Ja.
Der so, ach, wie ist es denn überhaupt zu dieser Situation gekommen? Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du dich entscheiden musstest? Was wurde davor überhaupt geredet?
Und woher weiß ich, dass du nicht mich verarscht
hier? Eben.
Und aber 100% plausibel.
Ja.
In dem Fall finde ich nicht impulsiver, ständig misstrauischer, aggressiver Toni, sondern der...
Da kommt richtig der langjährige, Mafia-erfahrene Boss durch.
Immer, wenn es ums Business geht, finde ich, wenn schnell gehandelt werden muss, Entscheidungen getroffen, finde ich, wird Toni immer zum relativ rationalen Geschäftsmann.
Er ist immer noch impulsiv,
aber
er ist erfahren. Er hat ein gutes Bauchgefühl.
Ja, das kann man. Bauchgefühl ist einfach mal ein gutes Stichwort für die nächste Folge, dann, zu der wir nächste Woche kommen.
Oh Gott.
I'm going with Toni. Und so wird beschlossen, Richie aus dem Weg zu räumen, obwohl er demnächst Janice heiratet.
Ja. Das ist übrigens vielleicht dann doch die stärkste Szene, die ich von Sal und Toni seit langem gesehen habe. Allein wie der Sal in den Raum reinkommt, im Badabing, wo Toni ihm sagt, pass auf, wir müssen das machen. Und Sal sagt, ich kümmere mich drum. Ist alles overacted, aber da hat es mir extrem gut gefallen.
Pussy, bevor wir jetzt zum großen Kaboom-Effekt der Folge kommen, auch eine ganz fantastische... Pussy will eigentlich kein Abhörgerät tragen und wird deshalb seltsam proaktiv, so fast wie so ein halber FBI-Agent in Eigenregie, führt aber dazu, dass er Christopher beschattet, was er natürlich auf gar keinen Fall machen soll. Er denkt, er ist auch wahnsinnig clever, weil er das Auto seines Sohnes genommen hat.
Mhm.
Er folgt Christopher und baut einen Unfall und überfährt dabei einen Fahrradfahrer.
Einen 7-Eleven-Boten.
Genau, und bringt ihn ins Koma. Mhm. Und muss mit Gips rumlaufen.
Heißt es 7-Eleven?
Ja, das heißt 7-Eleven, genau. Ja. Ein Lebensmittelladen. Späti quasi, wenn man so will.
Mhm.
Eine Späti-Kette. So, und dann passiert was Unglaubliches, nämlich Janice und Richie essen zu Abend. Richie ist ein bisschen schlecht drauf, steht unter Stress, weil er muss ja einfach die Sache mit Toni irgendwie schaffen. Braucht auch Geld und so.
Die Hochzeit kommt auf ihn zu. Janice
legt ihm auf den...
Ja.
Geht ihm ein bisschen auf den Sack mit, das muss noch gezahlt werden und dieses und jenes.
Genau.
Und dann, was passiert dann eigentlich? Dann geht es darum, dass sie fangen an zu streiten. Finde ich auf einem relativ nachvollziehbaren Level, sind halt genervt, die sind beide unter Druck und so. Dachte mal, so ein Beziehungsstreit passiert. Ich dachte mir noch, passiert hat manchmal.
Mhm.
Dann geht es aber quasi kurz um Tonis tanzenden Sohn, um Richies tanzenden Sohn. Und irgendwann schlägt er sie aber mit der Faust mitten ins Gesicht.
Ja. Und dann. Dauert's, also dann ist eigentlich die Entscheidung bei Janice schon gefallen. Er ist, das geht nicht. Und er setzt so einen drauf, oh, you're gonna cry now.
Ja.
Dann geht sie weg und.
Ich finde das, oh, you're gonna cry now, ich glaube, das ist wahrscheinlich der Tropfen auf dem heißen Stein, oder? Mhm,
auf jeden Fall. Und wusstest du, was passiert noch?
Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, so ist es richtig.
Naja, und dann geht sie eigentlich.
Ich wusste es nicht mehr.
Okay, naja. Na gut, auf jeden Fall, also Sal muss sich nicht mehr drum kümmern. Janice erledigt den Job.
Ja. Und dann ruft sie Toni an und Toni kommt und dann passiert was ganz Subtiles. Du siehst Toni eigentlich nur so im Hintergrund, während sie unten bei Richie kniet und um ihn weint und ich glaube auch seine Hand noch hält. Und du siehst Toni im Hintergrund, wie er sich so über den Kopf streicht.
Ja.
Und du siehst ihm an, dass er so, oder so übers Kinn, du siehst ihm an, also denkst so, oh, das läuft doch hier gar nicht so schlecht.
Das läuft, ja. Mir hat auch gefallen, wie er mit der Waffe da reinkommt. Das wirkte auch relativ professionell, muss ich sagen. Weil das auch, er hat natürlich auch recht, das könnte ja wirklich eine Falle von den beiden sein, ihn dahin zu locken.
Absolut.
Ja. Naja.
Dann kommt es zum fantastischen Gespräch, Toni und seiner Mutter, wo er plötzlich Mitleid mit Janice hat und sagt, what kind of fucking chance did she ever have with you as a mother?
Ja.
Und Livia, wie natürlich völlig, völlig ignorant der Tatsache, dass sie eine schlechte Mutter gewesen sein könnte, sagt, well, I handed you all on a silver platter, I did what I could, vergleicht irgendwie Kinder mit Haustieren. Macht.
Ja, I did a good job.
Ja. Und Toni stürmt aus dem Haus und stolpert. Und fällt auf die Nase auf dem Weg nach unten, sodass ihm auch die Pistole rausfliegt. Und Livia muss tatsächlich lachen.
Lacht sie? Ja, es ist schwer zu sagen.
Nein.
Meint sie, lacht? Eindeutig. Sie lacht, ne?
Ja. Eindeutig, sie lacht ihn aus.
Mhm.
Sie lacht ihn aus.
Ja.
Das ist eine Szene, die fast nochmal genauso brutal ist wie der Mord gerade eben.
Ja.
Aber eigentlich letztlich eine positive Angelegenheit für Toni. Muss man
Und
es geht ihm auch gut.
Danach. Und Janice verlässt die Stadt. Er bringt sie zum Greyhound-Bus.
Mhm.
Und auch diese Szene auch und alle vorher. Ich muss sagen, ich habe nie die Beziehung, diese Schwester-Bruder-Beziehung so gut verstanden wie in dieser Folge. Hm. Und weil die beiden auch wirklich zueinander finden, dieses mein Gott, so was haben wir miteinander durch? Natürlich hassen wir uns auch, aber wir haben zumindest besser kapiert in dieser Folge, in dieser Staffel, in dieser Episode, warum wir so sind, wie wir sind. Und dann sagt Tony zu der sich verabschiedenden Janice, aber insgesamt war es doch ein hübscher Besuch. Also tut mir leid, da hat es mich wirklich zerrissen. Da hab ich wirklich sehr, sehr, sehr gelacht.
Also wo ich lachen musste, ist, dass Janice sagt so, was habt ihr denn mit ihm gemacht? Was ist denn mit Richie passiert?
Ja,
und Tony sagt so, wir haben ihn beerdigt. Und sie so, aha, gut, ja. Und dann sagen sie, Tony kann aber nicht aufhören und sagt so.
Auf dem Hügel.
Ja, wir haben ihn auf dem Hügel beerdigt mit einem schönen Ausblick auf den See. Und
Pinienwäldern.
Ja, und inzwischen in einem Pinienwald und so. Und sie so, echt? Und er sagt so, spinnst du?
Ja, was denkst du denn?
Ja. Oh Gott, und sie schreit dann noch so, I love him so much.
Mein Gott, das war so lustig.
Ja. Es war so traurig und so lustig gleichzeitig.
Ja, sehr schön.
Ja. Irina kriegt $75.000 Abfindung.
Ja.
Von Sal. Mhm. Nee, von Silvio Dante. Mhm. Ja. Und.
Entschuldigung, jetzt bin ich gerade blöd.
Du sagst immer Sal, ne?
Ich sag Sal. Ich meine natürlich Silvio Dante.
Ja. Und Carmella sagt, okay, dieses ganze Hin und Her mit deiner Geliebte will sich umbringen und überhaupt, jetzt warst du doch wieder bei der, mir auch keinen Bock mehr, ich fliege jetzt 3 Wochen nach Rom. Mhm. So, geh schon mal shoppen, Freundchen. Ich geh shoppen auf deine Kosten. Jetzt habe ich mich gefragt, haben sich Janice und Carmella jetzt erfolgreich gewehrt? War das mal so ein Aufbegehren der Frauen? Habe ich mir anfangs gedacht, und auch das ist vielschichtig, weil auf der einen Seite vielleicht ja, andererseits Carmella kommt zurück, kriegt einen Pelzmantel geschenkt und ist wieder voll an Bord. In der nächsten Folge, glaube ich.
Ah, okay.
Und Janice wird ja eigentlich auch weggeschickt von Tony. Ich bin mir nicht sicher. Eigentlich ist es natürlich gut, dass jemand wie Richie da mal den Einhalt gebietet. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob die Message wirklich war, so Female Empowerment. Ich bin da bei David Chase nicht ganz.
Ach, ein bisschen schon, finde ich.
Ein bisschen vielleicht, ja.
Auf jeden Fall.
Gut. Auf jeden Fall, Tony geht's gut. Nee, das ist in der Folge. Nee, in der nächsten Folge ist es mit dem Pelzmantel. Auf jeden Fall, wir sind Richie los. Aber wer gedacht hat, okay, jetzt ist das Highlight, quasi die Staffel hat ihren Höhepunkt erreicht. In der nächsten geht's dann halt noch so ein bisschen, gucken wir uns ein bisschen die Folgen, die Konsequenzen an draus. Der hat sich getäuscht. Die nächste Folge heißt Funhouse. Und da geht's auch nochmal richtig rund. Mhm. Mit einer unserer absoluten Lieblingssequenzen, oder? Mhm. Die Traumsequenz aus Folge 13. Mhm. Die ist mir fast am deutlichsten in Erinnerung geblieben.
Ja.
Aus vielen Sopranos-Folgen. Ich mag die Abschlusssongs sehr gerne von den Sopranos. Dieses Mal Eurythmics mit I Saved the World Today.
Ja.
Fantastischer Song.
Ja.
Okay, so Leute.
Haben wir den Day gesaved?
Wir haben hoffentlich euren Day gesaved. Ihr könnt euch den Brennerpass erkenntlich zeigen über PayPal, bernie.meyer@gmail.com oder ihr schreibt mir Kontoverbindungen. Ihr könnt aber natürlich auch euren liebsten Kulturorganisationen, die jetzt kein Geld verdienen wegen Corona, irgendwie euer Geld zukommen lassen. As you like. Auf jeden Fall, wir podcasten weiter, denn selbst wenn wir krank werden sollten, dann können wir... Das kriegen wir irgendwie hin, oder? Sicherheitsabstand.
Mal gucken.
Einer in verschiedenen Zimmern, per Telefon.
Per Telefon?
Ja, wir machen weiter.
Gut.
Okay, das war's. Wir lieben euch. Liebt uns bitte auch.
Wir liken euch. Nein, liked uns.
Ja, wir liken euch auch.
Ja, wir geben euch 5 Sterne.
Wir geben euch 5 Sterne, gebt ihr uns auch 5 Sterne und wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund.
Bis dann. Tschüss.
Das war Brennerpass.
Was hast du für Massengeschmack? Wie dumm.